neuen Experiment Podcast mit Tobi und Lukas.
Gingung! Der kleine Thorsten möchte gerne aus dem blau-weißen Bällebad abgeholt werden. Gingung! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912, der Experimenten-Podcast mit Lukas am anderen Ende der Leitung. Moin, moin.
Moin, moin, ich bin noch da.
Du bist noch da, ja. Und ich bin Tobi.
Und Tobi.
Ja.
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 Du, also, der immer für kreative Einleitungen zuständig ist.
So ist es. Nicht nur dafür. Ich bin auch für
die These, dass er das möchte, aber.
Bitte? Gewagte These, dass er das möchte?
Ja, aus dem Bälleparadies, aus dem blau-weißen Bälleparadies abgeholt zu werden.
Ja.
Ja, möchte aus. Aber ja, ist egal.
Das möchte. Drin, Entschuldigung.
Da ja. Wir wieder,
jetzt habe ich ja. Dich verstanden.
Leichte Verzögerungen drin, weil wir wieder fernmündlich aufnehmen, aus Gründen. Aber ja, nur damit ihr das wisst.
So ist es.
Ja, genau. Thorsten Frings wurde entlassen. Das ist ein Thema, was wir nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel besprechen, weil es auch nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel passiert ist.
Es sind quasi Nachwehen.
Ja, guter Podcast-Name.
Ja, oh ja, nicht schlecht. Ja.
Aber wir kommen auch noch vor dem Wien-Wiesbaden-Spiel. Da gab es ja, Vertragsverlängerung tatsächlich.
Ja, zum Glück.
Hat man ne? Ja vielleicht auch schon wieder völlig vergessen, weil sich alles überschlagen hat an Ereignissen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Vertragsverlängerung schon bekannt war. Also ich glaube, die allererste war Erik gewesen.
Ja, das dürfte stimmen.
Dann kam Putti relativ. Also natürlich war die allererste Jupp natürlich.
Janik Jeskaczewski.
Halt,
ja. Dann war Erik, genau. Dann war Putti und dann war Willi FCF, FlexCF.
Genau. Ja, die letzte etwas überraschender. Die ersten, ersten drei, würde ich fast sagen, waren doch eher Verlängerungen, mit denen man rechnen konnte.
Die uns aber nicht und, weniger glücklich doch, gestimmt haben. Das wollte ich noch
auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr gefreut, auch über alle, selbst über WDF-SEF, über den du dich wahrscheinlich nicht gefreut hast.
Doch, selbstverständlich. Also ich bin ja erstmal dankbar für jeden, der uns erhalten bleibt, der Firma, ja. Und wir müssen da genügend Positionen schrauben. Dass es eine der obersten jetzt auch noch ist, hätte ich mir, das klingt jetzt ein bisschen zu hart, aber hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir über eine Verabschiedung des Trainers diese Saison noch sprechen, ehrlich gesagt. Aber gut, wie gesagt, du hast ja gesagt, wir kommen da später drauf. Das wird noch ein bisschen ausführlicher nachher.
Ja, das Einzige, was ich dazu jetzt noch schon sagen muss, ist, es musste so passieren, wir haben es ja im letzten Podcast quasi ausgeschlossen. Also es ist logisch, dass es passieren musste.
Ja, da sagst du auch was. Haben wir das nicht auch mit Bedacht ausgeschlossen? Ich weiß
ja,
es gar nicht.
Ja, aber kommen wir nochmal zu den Spielern. Also auf jeden Fall super geil. Hat mich auch sehr gefreut, alle vier auf jeden Fall, um Jupp auch nochmal mit reinzunehmen. Alles wichtige Spieler auf jeden Fall. Und ja, wenn wir die Klasse halten, sind sie noch da.
Und damit steht der harte Kern der Mannschaft im Prinzip auch
hat
schon.
Hat Erik ja auch schon so durchklingen lassen, dass die Verträge nicht für die Regionalliga gelten, was ich aber auch nur gut finde, ehrlich gesagt, weil wenn du einen Drittliga-dotierten Vertrag hast, kannst du die Leute nicht in der Regionalliga genauso bezahlen, weil der ja Etat da natürlich ganz krass eingeschnitten werden müsste. Und deswegen ist es eigentlich nur logisch, dass die Verträge nicht für die Regionalliga gelten. Aber, naja, dass wir uns mit der Regionalliga befassen müssen, thematisch, also zumindest im Gedankenspielraum, liegt ja auch an dem Spiel, was wir jetzt besprechen. Fangen wir da erstmal mit an. Also gab Wechsel vor dem Spiel. Bünning war wieder nach seiner fünften Gelben wieder dabei und wir mussten auf Putti verzichten, verletzungsbedingt.
Ja. Muskelfaserriss, zum Glück nur, im Oberschenkel.
Ja.
Das heißt, er ist ja bald wieder für uns da.
Ja, 2 bis 4 Wochen haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch besprochen schon, oder?
Ja, genau. Aber davon ist ja auf jeden Fall die Hälfte schon mal rum.
Ja.
Die englische Woche müssen wir leider ohne ihn, aber dann soll es wohl was werden.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir 3 Spiele, wo er nicht spielen wird, wahrscheinlich. Aber ja. Genau, Andermatt musste für Egerer ran, weil Egerer auch sich die fünfte Gelbe abgeholt hat. Balle war wieder dabei. Für Jupp auch Balle, der ja etwas verletzungsbedingt ausgefallen war und jetzt wieder am Start war, hat mich gefreut, hat auch ein gutes Spiel gemacht, um das schon mal vorwegzunehmen.
Definitiv.
Einer der wenigen. Und Hämlein für Rama. Ich erst ein bisschen gewundert. Ich hatte auch spekuliert, ob wir wieder ein Spielsystem fahren wie gegen die kleinen Bayern. Aber ist nicht so gewesen. Wir haben quasi standardmäßig gespielt, nur hat ein paar Positionen positionsgetreu geändert. Die ersten paar Minuten gefielen mir auch ehrlich gesagt noch ziemlich gut.
Da war die Hoffnung noch sehr groß, dass es vielleicht doch den richtigen Ruck gegeben hat und wir heute vielleicht beziehungsweise an dem Spieltag dann vielleicht ein anderes Spiel sehen, als es in den letzten Wochen der Fall war. Fand ich nämlich auch, wir sind sehr gut in die Partie gekommen, auch wenn es halt dann nichts zum Zählen gab.
Nee. Gute Chancen auch Yibi und Amin gleich am Anfang. Yibi hat noch so eine okaye Chance in der zweiten Minute, war das, glaube ich, ein Kopfball nach einem Standard. Also wenn wir gefährlich sind, dann ja nach Standard normalerweise. Zur Einordnung noch, das letzte Tor aus dem Spiel heraus war gegen Kaiserslautern. Und wenn man sich überlegt, ja, es ist schon ein paar Spiele her und es ist jetzt auch irgendwann Anfang Februar gewesen, dass das letzte Tor aus dem Spiel heraus kam, das war das 1-0 durch Hämlein. Das 2-2 war ja auch ein, oder 2-1 war ja auch ein Elfmeter und danach nur Standardtore und auch insgesamt sehr wenig Tore, das ist auch nicht das Problem. Ja, Amin hatte schon die erste Riesenchance eigentlich zum 1-0, also da, wenn das Ding drin gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich über ein anderes Spiel gesprochen, allerdings ist es jetzt so gekommen, wie es ist,
Ist auch leider ein Satz, den wir in dieser Saison sehr häufig lassen mussten, ne? Wenn der reingegangen wäre, hätten wir über ein anderes Spiel gesprochen. Also kann ich mich erinnern, dass wir den schon sehr häufig gelassen haben.
Ja, aber ich denke dann immer, dass das hält sich so ein bisschen die Waage. Ist so wie, wenn wir jetzt zum Beispiel das Hinspiel gegen Ingolstadt uns angucken. Da haben wir in der vierten Minute das 1-0 gemacht, haben das Spiel 2-0 gewonnen durch zwei glückliche Tore und dass wir halt hinten Beton angerührt haben. Ja. Und ja, solche Spiele hast du. Und wie in Wiesbaden war ein Spiel, wo du das nicht hast.
Oh, ist so.
Häuft sich jetzt in der letzten Zeit halt sehr. Aber nach Corona hatten wir halt auch viele glückliche Siege dadurch, durch solche Tore quasi. Aber jetzt klappt es halt nicht mehr, ja. Und das ist ein Problem. Weil Wien Wiesbaden hat einfach gezeigt, dass sie ein gutes Team sind, spielerisch uns deutlich überlegen waren oder kämpferisch auf jeden Fall auch. Vor allem bei hohen Bällen waren die immer richtig stark, also entweder ein hoher Pass in den Lauf quasi oder halt bei Kopfbällen, also Sachen, die man eigentlich durch Stellungsspiel oder halt durch Zweikampfverhalten eigentlich ja verteidigen kann in dem Fall,
dass ja, genau.
Das nicht gelungen ist. Die Amin-Chance habe ich mir noch aufgeschrieben, war auch noch stark herausgespielt, dass man so ins Dribbling gegangen ist auch noch und dann auf Außen gelegt hat, ihn völlig frei angespielt hat, das war noch richtig gut. Da hatte man wirklich noch, wie du am Anfang sagst, ja, die Hoffnung, es geht ein Ruck durch die Mannschaft, die haben verstanden, worum es jetzt geht, weil das ja schon ein wichtiges Spiel war, gerade für uns, ne, wie in Wiesbaden ja eher in einer Tabellenregion, wo es um nicht mehr so viel geht. Ich meine, klar, Platz 4, DFB-Pokal.
Ja, ich glaube auch
noch gehen, aber
das ist ja so ein bisschen, dass da mehr geht. Ist ja ein bisschen so schon, um das mal vorwegzunehmen, meine Hoffnung, was die letzten Spiele angeht. Ich glaube, eins der letzten, wenn ich das letzte oder vorletzte, ist glaube ich Saarbrücken. Und ich hoffe, dass sie dann halt auf einer sehr das vorletzte, dass sie zu dem Zeitpunkt schon auf einer so ungefährlichen oder uninteressanten Position stehen, dass du da halt vielleicht tatsächlich noch mal ein paar Punkte ziehen kannst, ne? Weil im Augenblick sind die glaube ich Fünfter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn sie jetzt nicht mehr ganz nach oben angreifen, dann ist es denen wahrscheinlich letzten Endes dann auch egal, ob sie 3 Punkte aus dem Emsland oder von den Emsland noch mitnehmen oder nicht. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich noch am Augenblick habe. Kommen wir aber nachher noch mal ein bisschen mehr zu.
Ja, genau. Kommen wir gleich zum 1-0 für Wien Wiesbaden. Das war ja relativ früh schon in der 13. Minute. Sehenswerter, also wunderschönes Tor, muss man leider wirklich sagen.
Ja,
also
leider,
da
ja.
Muss man aber sagen auch, dass das Stellungsspiel da zwischen Abwehr und auch von Erik schwach war. Also Yibi und Erik hauptbeteiligt. Ich würde Erik da noch eine höhere Schuld ankreiden sozusagen als Yibi, weil Yibi ist halt mitgelaufen sozusagen. Wäre wahrscheinlich auch in die Position gekommen, in den Zweikampf zu gehen. Aber Erik stand halt so weit vorm Tor, dass wenn ein Spieler wie Tietz, der ja wohl jetzt, glaube ich, seinen zweiten Doppelpack in 3 Spielen, also nee, ein Doppelpack jetzt 3 Spiele in Folge halt irgendwie gemacht hat und von dann auch gutes Selbstvertrauen hat, dann den auch mal macht, wenn er das erkennt. Er ist ja auch, hat ja, glaube ich, jetzt nach dem Spiel 10 oder 11 Saisontore gehabt. Und da war es halt ärgerlich, dass wir dann so früh einem Rückstand hinterherlaufen mussten, obwohl wir halt eigentlich gut in die Partie gekommen sind.
Ja.
Man hat zwar immer gesehen, wegen Wiesbaden kam auch immer mal vors Tor, hätte auch also ich glaube, das war die erste Chance von denen, aber die kam halt immer in gefährliche Positionen, die wir dann aber noch haben ja, verteidigen
können. Ja, sehe ich auch so, dass es die erste eigentlich richtige Chance von denen war. Also weil, wir hatten ja jetzt schon gesagt, die erste Viertelstunde oder die ersten 10, 12 Minuten waren es ja dann, weil ich glaube, das Tor war ja in der 13. Die gehörten halt schon irgendwie eher uns. Da war ja die Hoffnung auch noch groß. Und dass du dann, ja, du hast recht, da kann Domaschke im Zweifelsfall nicht für. Es ist ein wunderschönes Tor gewesen, aber auf der anderen Seite sieht es dann irgendwie banal aus, wie es gefallen ist. Und das ist natürlich dann umso bitterer. Und das schlägt die Mannschaft natürlich dann irgendwie wieder ein bisschen nieder. Ne? Gerade wenn es eh schon nicht so läuft.
Hast du gesagt, Domaschke kann da nichts für?
Ja, ja.
Hast du gerade gesagt, Domaschke kann da nichts für?
Ja, naja, er war halt zu weit draußen, da ist keine Frage.
Aber mit hauptverantwortlich.
Ja. Dadurch, dass er so weit draußen stand, ja, logischerweise. Halt, aber er konnte halt dann halt tatsächlich aufgrund der Position, die er in dem Spiel innehatte, in dem Augenblick halt nichts mehr machen. Sagen wir mal so. Nichts dafür ist falsch, da gebe ich recht.
Ja, man muss natürlich auch sagen, der lange Ball, der ja aus der eigenen Hälfte von Wien Wiesbaden kam, der muss ja schon verteidigt werden. Sozusagen, und dass ein Pass reicht, um halt die komplette Abwehr blank stehen zu lassen oder halt sozusagen zu Torerfolg in dem Fall zu kommen oder halt auch über die Abwehr gespielt zu werden zu können, das ist natürlich auch ein Fehler, den man angehen muss. Trotzdem in der entscheidenden Phase sind halt Jibi und Erik da und ist jetzt auch nicht, dass ich unbedingt einen Fehler suchen will, woran es oder Erik ankreiden will, das ist halt jetzt passiert. Wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Ist halt jetzt nur in der Analyse halt eben anzusprechen. Ja. Genau, die nächsten paar Minuten waren auch, ich will fast sagen, typisch Meppen. Also starke Verunsicherung wieder, also komplette
wilder Vogelhaufen.
Komplette Mannschaftsteil in der Abwehr, vorne im Mittelfeld, alles war schwach, muss man leider sagen. Also da hätte Wien Wiesbaden auch, wenn sie ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, quasi auch schon das 2-0 machen können. Und dann will ich nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn wir jetzt innerhalb von ein paar Minuten schon das...
Dann hättest du doch noch Schützenfest im Emsland gehabt.
Ja.
Mit 3-0 war es eh schon hart genug, ne?
Ja, absolut. Das ist richtig. Aber ja, es hätte dann noch schlimmer hätte werden können. Definitiv. Allerdings, wie das Spiel ausgegangen ist, da wissen wir ja halt, es ist auch so schon schlimm genug.
Ja.
Es waren ja auch Gott sei Dank in Anführungsstrichen nur 5 Minuten, die man halt so krass unterlegen war. Also, das hatte Christian Schaßburger als Kommentator auch gesagt. Ja. Wien Wiesbaden gefühlt 90% Ballbesitz in dieser Phase quasi und ist so. Jeder Pass von denen kam an. Wenn wir den Ball mal hatten, dann hieß es entweder rauspöllen, weil die halt so gedrückt haben oder halt wir haben versucht, einen Konter zu spielen, der dann halt ins Nichts gegangen ist. Aber es wurde etwas besser, auch durch Standards natürlich, dass wir uns dann mit einer Ecke sozusagen wieder etwas ein bisschen rausgearbeitet haben, was ja auch so irgendwie das wenn man versucht, eine Spielphilosophie zu finden bei Mappen, was ja leider schwierig ist in diesem Fall, ist ja halt, dass wir versuchen, durch Standards halt Tore zu machen. Irgendwie Umschaltmomente und irgendwie Standardtore. Das irgendwie ist immer das Problem, weil das klappt halt schwach. Aber
das ist ja leider auch das Einzige, was du dir wirklich aufs Tableau schreiben kannst, weil das ist etwas, was zumindest einigermaßen während der gesamten Saison irgendwie funktioniert hat. Also beziehungsweise am Anfang funktionierten Standards ja auch gar nicht. Aber nachdem man das so ein bisschen in den Griff gekriegt hat, hast du, wenn, dann deine Tore tatsächlich fast ausschließlich so gemacht. Und ist klar, dass du dann irgendwie auch diesen Strohhalm wieder greifen willst, wenn du eh das Gefühl hast, aus dem Spiel heraus klappt gar nichts.
Ne? Ja, das ist klar, ja, stimmt. Ist immer so ein Auf und Ab, also meistens funktionieren Standards dann 90 Minuten lang gar nicht oder du machst halt in 2 Spielen 3 Standardtore. Ist halt wirklich, wie der SV Meppen diese Saison so einzuordnen ist, ein Auf und Ab.
Die
in allen Mannschaftsteilen, in allen Spielen und bei fast allem quasi.
Ja.
Und im Moment geht es halt leider mehr ab. Klingt irgendwie komisch, wenn ich das so sage. Ja, wo Wien Wiesbaden auch immer gefährlich wurde, also über die Außen meistens, über die linke Seite, das wurde ja beim Taguchi-Spiel von dem Trainer auch analysiert, dass die Meppener Schwachstelle so ein bisschen die linke Seite ist. Ich hätte jetzt eher gesagt, beide wohl eher, aber stimmt, Amin ist etwas schwächer im Moment als Balmat vor allen Dingen, der ja auch ein gutes Spiel gemacht hat. Sowohl offensiv als auch defensiv Amin so ein bisschen überlegen, aber unser Flügelspiel, worauf wir ja da doch ein bisschen spezialisiert sind, obwohl, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, dass halt, wenn irgendwas geht, über die Außen geht und dann im letzten Offensivdrittel sozusagen versucht wird, über das Zentrum vielleicht ein bisschen Gefahr zu entwickeln, Ja, unser Offensivspiel, offensives oder unser Außenflügelspiel lebt ja halt eher davon, dass sowohl der defensive Außen als auch der offensive Außen immer Hand in Hand arbeiten. Also egal, ob es jetzt ein Angriff ist oder ob nach hinten gearbeitet werden muss, es müssen immer beide miteinander harmonieren, und wenn das nicht funktioniert, dann geht es halt in die Buchse. Dass man zum Beispiel Läufe in die Tiefe geht und so weiter, habe ich in diesem Spiel null gesehen, also absolut nee, gar
war
nicht.
Es war gab auch zwar, nicht. Hast du zu Recht nicht gesehen.
Okay. Gab ab und zu mal halt gefährliche Flanken, vor allen Dingen durch Markus Beimert, die ja auch als Meppen dann die kleine Druckphase in der ersten Halbzeit hatte. Also abgesehen von der Anfangsphase. Das war jetzt in der zweiten Halbzeit so, ich habe mir jetzt keine Minute aufgeschrieben, aber das Tor fiel halt in der 13. Minute. Ungefähr 5 Minuten war Wien Wiesbaden stärker, würde ich dann ungefähr sagen, vielleicht ab der 20. Minute hat Meppen dann wieder mehr gespielt und hat mehr gedrückt. Deswegen Balle, kleiner Lichtblick für mich, der halt die erste 100%ige quasi vorbereitet hat, diese starke Flanke auch auf Tom Bure, der völlig frei stand und völlig frei neben das Tor geköpft hat. Also ja. Muss man einfach sagen, bitter.
Als ob er jetzt auch partout auch kein Tor mehr schießen möchte, ne? Also.
Ja, daran liegt es, glaube ich, nicht, aber.
Nee, also da war der nicht Nervosität mit dem Spiel, ne? Wenn die ganze Zeit irgendwie der Druck auf dich ist, glaube ich, auch einfach so hoch, dass du irgendwann mal liefern sollst, gerade als der Stürmer, der da vorne steht. Und dann kriegst du die Möglichkeit und denkst, ja, jetzt ist es soweit, ich mach's aus dem Spiel heraus und was ist gar nichts.
Ja, ist so ein bisschen wie, ich weiß das Spiel jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Mannheim, Ingolstadt oder so, das war auch immer ein Heimspiel, wo Jürgen Düker eine ähnliche Kopfballchance genauso vergeben hat. Also auch völlig frei und völlig, da hat der Ball, glaube ich, nicht mal richtig, also gar nicht getroffen, glaube ich. Hier war Tom Bure ja mit den Haaransätzen sozusagen noch dran. Und aber das, da haben wir, glaube ich, schon geführt. Und Bure, wenn du das 1-1 war, kann es auch nochmal anders ausgehen. Aber ja, ist ja halt nicht passiert. Und das war ja nicht nur die einzige Aktion, die halt ins Nichts ging in dem Fall.
Das stimmt.
Ja, was mir auch absolut nicht gefallen hat, war generell das ganze Offensivspiel. Also Beimert war okay, Hämlein gefiel mir in der Defensive mehr als in der Offensive. In der Offensive war ja, glaube ich, auch gar nicht vorhanden oder nicht aufzufinden. Defensiv hat er aber ordentlich mal was abgegrätscht und so und hat gekämpft. Ja, dann haben wir noch Tanku und Bäre, die ja auch relativ früh ausgewechselt wurden.
Das ist ja gerade auch zu Recht, ehrlich gesagt.
Ja, genau, gerade Tankulic war halt jemand, der die Bindung zum Spiel, gerade zum Offensivspiel, halt gar nicht mehr gefunden hat. Woran das jetzt ehrlich gesagt liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen überspielt, ne? Dass man auch denkt, ja, er könnte vielleicht mal eine Pause gebrauchen, allerdings.
Die sehe ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt.
Dann willst du ihm eine Pause geben, ja. Das ist halt auch die Frage, wer spielt für ihn. Muss man mal gucken. Vielleicht jetzt gegen Ingolstadt, wie er da auftritt. Chance soll er auf jeden Fall noch kriegen, denke ich mal. Da er halt auch wichtig ist, wenn er halt in guter Form ist. Und Bäre hatte viele Pässe, aber weder irgendwie was Gefährliches kreiert,
gesagt, nichts noch Gefährliches irgendwie dabei. Einen
Torschuss gehabt.
Ja.
Nee, aber auch kein Spielaufbau, alles. Naja,
schwach. Und deswegen halt auch mal zu Recht dann halt relativ früh ausgewechselt.
Ja, muss man sagen, ja. Gut, hat denn im Endeffekt nichts gebracht, aber naja, gut. Ja, Wien Wiesbaden hatte auch noch Lust auf Fußball spielen. Die hatten auch noch eine Chance zum Tor. Da hat Jibi auf der Linie noch gerettet. Da hatte ich auch schon wieder
Angst Jibi in
der Hose, als da der Ball aufs Tor ging.
Angst Jibi?
Ja, 2-0 kommt erst in der zweiten Halbzeit, aber ja, muss man einfach sagen, was der Unterschied zwischen Wien Wiesbaden und dem SV Meppen in diesem Spiel war, waren die Umschaltmomente. Also, wenn wir mal umgeschaltet haben, hätten wir, also, wenn man die eine Buche-Chance halt auslässt, ist nichts irgendwie gefährlich nach vorne gegangen.
Ich wollte sagen, es ist nichts Sinnvolles daraus entstanden.
Umschaltmomente, und da hatte man immer sofort Angst, dass das Ding irgendwie reingeht. Ja, ist so. Ja, das ist, ja, wie gesagt, alles viel ging halt über Balmert, obwohl Amin diese eine Riesenchance hatte in den ersten paar Minuten, ging halt fast alles über unsere rechte Seite. Auch Guda hat mir gut gefallen, fand ich, auch wenn da auch insgesamt zu wenig richtig Gefährliches passiert ist. Ja. Aber wenn man einem nicht vorwerfen kann, dass er nicht kämpft, dann ist es halt Guda. Und deswegen gönne ich ihm jetzt halt auch, dass mal der Knoten jetzt platzt. Er ist ja auch immer noch unser Topscorer im Moment.
Verrückt, ne?
Ja, so ist er nicht. Also ich glaube, toremäßig ist er, reiht er sich natürlich in die 3 ein, sozusagen. Ja, aber seine 2 Tore gemacht hat. Ja, genau, mit Putti, Amin, Bünning und Rama und allen anderen. Aber ich glaube, irgendwie noch 6 Vorlagen oder so. Also das klappt ja dann wenigstens. Ja, bezeichnet so ein bisschen für das für Tankus Pech in diesem Spiel, will ich es jetzt einfach mal nennen, war halt die Szene in der 45. Minute. Überzahlspiel, wir 2 oder 3 halt im Strafraum der Wien Wiesbadener und die halt mit einem und der Pass von Tanku, flacher Pass von außen, kam halt genau auf den Wiesbadener und ja, das sind halt Sachen, das geht nicht. Also so wie das gespielt wurde, natürlich hat er es nicht absichtlich gemacht, aber da muss man einfach sagen, Junge, unfassbar, wie man sowas so schlecht ausspielen kann. Und jemand mit seiner Klasse halt auch, ne?
Ich weiß tatsächlich auch nicht, wo sowas herkommt. Also auch diese gesamte Fehlpass-Situation, die wir jetzt schon seit vielen Spieltagen einfach bemängeln. Ich meine, das sind Fehler, die haben wir auch als Mannschaft immer schon mal gehabt. Und dann haben wir sie irgendwie innerhalb der Saison, meistens im Anfang einer Saison, abstellen können. Dann hat das meistens sehr gut geklappt. Ich weiß nicht, warum sich das wie ein roter Faden durch diese Saison zieht, dass wir keine vernünftigen Pässe hinkriegen. Ich meine, das ist doch irgendwie das A und O. Das ist doch dein Brot und dein Wasser als Fußballspieler, die Pässe vernünftig zu spielen. Ich weiß, das irritiert mich so ein bisschen, dass das einfach nicht klappt vorne und hinten.
Ja, gerade am Anfang der Saison ist das ja halt noch eine Sache, wo man sagt, jo, alles klar, neues Team, neuer Trainer. Team,
Leute, die sich aufeinander einstellen müssen, die noch nicht wissen, wie sie miteinander spielen müssen. Genau. Ja, aber die sind jetzt seit 32 Spieltagen zusammen. Ja, gut, außer Mike Steven Beere jetzt meinetwegen oder was weiß ich nicht alles. Aber insgesamt, die Mannschaft steht da seit 32 Tagen und weiß aber nicht, wem sie wo den Ball hinspielen muss. Das kann nicht sein.
Ja, genau. Dass Laufwege noch nicht einstudiert sind oder halt nicht funktionieren, das ist echt ein Armutszeuge, muss man leider sagen. Und ja, ich meine, gut, das Tanku-Ding, das ist jetzt nichts, was mit, es war ein Fehlpass natürlich, aber halt, das war ja der letzte Pass sozusagen
in den Strafraum. Das war jetzt so ein Aufhänger für mich, das mal eben zu thematisieren.
Ja, ist ja auch vollkommen richtig. Das muss ja auch thematisiert werden. Ja, und das war dann halt die erste Halbzeit, wo du dann auch wieder dachtest, ja, alles klar, frühes Gegentor gefressen, passiert, ärgerlich und so, aber ehrlich gesagt, die Leistung stimmt ja einigermaßen und jetzt geht's in der zweiten Halbzeit. Ja, kommen wir halt wieder, sozusagen. Wir sind ja bisher nicht so unsere Qualitäten, Comebacker-Qualitäten haben wir ja nicht. Und ja, es sollte sich auch fortführen.
Ein Spiel haben wir gehabt,
Freistoß, wo wir ein Spiel komplett gedreht haben, ja.
Ja, wo wir ein Spiel gedreht haben, genau. Ja, genau. Ja,
ja, gegen 1860 haben wir noch einen Unentschieden geholt nach Rückstand. Ja. Aber gegen Unterhaching haben wir noch gewonnen, ja.
Ja gut, aber du musst dir halt vorstellen, eigentlich der Druck der Mannschaft ist halt schon relativ hoch. Du liegst 1-0 hinten, eigentlich denkst du, ich hoffe, die gehen in die Kabine und es kommt eine andere Mannschaft raus und zeigt ein anderes Gesicht, denn die Zeit drängt an 32. Spieltag schon. Mhm. Ja, und leider ist das ausgeblieben.
Ja gut, aber da das Gegentor ja 3 Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit ja gefallen ist und wie das halt auch gefallen ist mal wieder, also gefühlt reden wir über jeden Spieltag so von wegen, ja, kriegst du wieder ein Gegentor, das passiert am nächsten Spieltag wahrscheinlich nicht mehr so, weil das halt sehr unglücklich gelaufen ist. Guckst du dir den Freistoß an, Freistoß von, wer hat denn den Freistoß weiß ich gar nicht, habe ich mich auch geschrieben, wer ihn getreten hat, aber Kopfballvorlage, Ablage sozusagen von Medic auf Tietz, der Tietz köpft Amins Arm an und dann geht er durch die Beine von Domaschke. Ja, sowas passiert wahrscheinlich auch niemals wieder. Allerdings habe ich das nach den beiden Gegentoren gegen Toguchi halt auch gesagt, dass du den Gegner so anspielst, dass du ihm quasi in den Lauf spielst. Und das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo wir Gegentore kriegen, die wir wahrscheinlich nicht mal wieder so kriegen. Und das habe ich zum Beispiel nach dem Dresden-Spiel halt auch gesagt, also nach dem Hinspiel 3-0 oder auch nach Wien-Wiesbaden im Hinspiel, wo wir halt auch den Gegner angespielt haben und dann ging er halt in den Lauf. Also Wien-Wiesbaden war es nicht Dresden. Ich glaube, kann sein, dass Dresden auch so eine ähnliche Szene war. Aber das sind halt ein paar Spiele zu viel und wo du halt Gegentore kriegst, die normalerweise so nicht passieren. Und muss man einfach sagen, wenn das halt einmal passiert, ist es halt vielleicht Pech. Wenn das jetzt in 4 Spielen oder so passiert, dann ist es nicht mehr Pech. Dann bist du halt irgendwie zu dämlich für sowas. Und das muss man halt einfach so sagen. Und ist halt scheiße gelaufen, wie das Tor so passiert ist. An den Arm von Amin durch die Beine von Erik. Das ist unfassbar. Ich habe da auch gesessen. Für mich war klar, das Spiel ist durch. Ne? War ja klar, nach 2-0.
Na, 2-0.
Kommt nichts mehr.
Da kommt nichts mehr.
Wirklich,
Ich meine, das Aufbäumen nach dem 1-0 war schon nicht vorhanden. Was soll da nach dem 2-0 noch kommen? Außer Resignation. Ja,
das stimmt so nicht. Also es gab halt eine kleine Verunsicherung nach dem 1-0 und dann hatten wir ja die guten Chancen durch Bure zum Beispiel. Da kam ja halt was. Aber
wesentlich zu wenig.
Wenn Bure das 1-0 macht, dann weiß ich nicht, ob wir darüber so genauso sprechen. Ja. Ist halt so eine Sache, aber nach 2-0 und gerade gegen einen Wien Wiesbaden, was ja auch Bock am Fußballspielen hatte, was man ja gesehen hat, ne? Da hatten sie, war halt klar, ja, das schaffen wir nicht mehr. Und die Körpersprache der Meppner war halt wieder mal erschreckend. Also das geht einfach alles nicht. Und das muss man den Jungs halt ankreiden. Wenn man halt verliert, wenn man zurückliegt, ist es okay. Also, nee, ist nicht okay, aber ist halt ein Punkt, gerade gegen Wien Wiesbaden, wo man den vielleicht dann auch nicht so den großen Vorwurf macht. Trotzdem muss man halt endlich mal ein Tor schießen und halt die Jungs müssen sich halt auch trotz einer 2-0-Niederlage sich den Arsch aufreißen, verdammt nochmal. Weil das ist jetzt halt 31. Spieltag und ja, da müssen wir halt jetzt langsam mal ja, da muss jetzt was kommen halt, ne? Also die Tabellensituation ist sehr trügerisch, wenn man sich das mal anguckt. Und es wird halt nicht besser, wenn es so weitergeht. Man hat ja die Schlüsse daraus gezogen. Ob das jetzt funktioniert, sprechen wir gleich noch drüber. Also darüber nicht, das können wir ja nicht besprechen, aber über die ganze Situation. Ich glaube, von Meppen kam dann halt auch in der zweiten Halbzeit nicht mal mehr ein Torschuss, ne? Also das war so ähnlich wie beim Taguchi-Spiel. Also wirklich, dann kann die beiden Halbzeiten so aneinander rein. Der Gegner stellt sich hinten rein, weil 2-0 Führung, gerade auswärts, was willst du da großartig, machen sozusagen?
Ja, zumal du die Offensive des Gegners auch nicht zwanghaft fürchten musst. Nö, sagen wir mal so.
Absolut. Ne?
Genau. Stellst dich natürlich hinten rein und nimmst das safe Ergebnis mit.
Ja, und gerade Wien Wiesbaden ist ja auch, hat ja auch Spaß gefunden am Umschaltspiel in der ersten Halbzeit schon. Ja. Und das spielt ihn ja dann halt nur umso mehr in die Karten. Na ja, gut, kommen wir dann zu den Wechseln mal. Also Düker und Pio kamen für Bäre und Tanku. Also, dass Düker wieder dabei war, hätte ich ja die Saison nicht mehr mitgerechnet, muss ich ja sagen. Aber da gab es ja dann...
Da scheint ja was anderes hinzustecken als Unvermögen, sagen wir mal so.
Ja, genau. Das Sportliche war nicht ausschlaggebend, dass er nicht gespielt hat.
Genau.
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, weil mehr Infos gibt es dazu halt nicht. Hat mich aber gefreut, dass er wieder da war.
Definitiv.
Und ich hoffe auch, dass er... spielen wird wieder. Wir können ja nachher nochmal kommen, wie ich denke oder wie du auch denkst, wie wir dann die englische Woche angehen werden. Meine Notizen habe ich mir gemacht, bevor Thorsten Frings entlassen wurde und deswegen weiß ich nicht, es ist halt noch schwerer jetzt vorauszuplanen sozusagen oder vorauszuerahnen, wie wir jetzt in Ingolstadt auftreten werden, aber können wir jetzt trotzdem mal probieren. Ja, Düker hat halt wieder sein Spiel gemacht. Er war halt nicht der Stürmer, sondern eher der Zehner oder eher der Mittelfeldmotor. Eher auf der Bäre-Position, fand ich. Und hat sich Bälle aus der eigenen Hälfte geholt, hat die dann versucht zu verteilen. Ich meine, das hat ja alles nicht funktioniert, aber da...
Er war auf jeden Fall bemüht. Also ich habe schon Willen bei Düker erkannt und ich könnte mir auch vorstellen, deswegen... so komisch das für dich ja vielleicht in deinen Ohren auch klingen mag, war ich auch ganz froh, dass der Mann wieder mal auf der Bank saß und halt mal reinkam. Denn ganz offensichtlich hat es halt eine andere Farbe für das Meppner-Spiel benötigt und die kann er vielleicht ein bisschen mit seiner Art reinbringen, auch wenn es jetzt in dem Spiel gegen Wien Wiesbaden noch nicht ganz geklappt hat.
Es ist ja auch so, Düker hat ja auch in der Zeit gefühlt alle Spiele gemacht über 90 Minuten, ja, als wir halt unsere Hochphase hatten nach der Corona-bedingten Pause. Und ich hoffe einfach mal, dass er da wieder dran anknüpfen kann.
Ja, das wäre top.
Ja, Rama kam dann noch, also es war die 56. Minute. Die zweite Halbzeit ist wieder mal nicht so besprechenswert, ehrlich gesagt, weil es ist halt nichts passiert. Und das.
Nee, genau, wie du schon gesagt hast, Wien Wiesbaden hat Beton angerührt. Wir haben keine ordentlichen guten Chancen rauskreiert. Worüber willst du berichten? Man hatte sich selber ein Stück weit aufgegeben. Ja. Ja, dann spielst du halt wie ein Junge, der gegen das Garagentor schießt, ne?
Ja, so ähnlich. Also das Offensivspiel war ab und zu noch mal da. Also ich will, wenn wir von Aufgeben reden, will ich übrigens nicht sagen, dass die Mannschaft nicht mehr wollte. So und
das war Ideenlosigkeit.
Da war noch halt irgendwie, ja. Also der absolute Wille war definitiv nicht mehr da, aber es ist halt nicht, also man hat versucht irgendwie nach vorne zu spielen, Das sah auch einigermaßen okay aus, bis zum Strafraum halt maximal nur, klar. Dann war es halt extrem ungefährlich und halt, es fehlt halt so, ich weiß nicht, das habe ich heute irgendwo nochmal gelesen, es fehlt halt absolut irgendwo der Leader in dem Team, der dann halt die Jungs nochmal zusammen mitreißt sozusagen in der zweiten Halbzeit, selbst wenn es halt 0-2 steht. Ich meine, wir haben halt auch schon 0-2 zu Hause gedreht. Also wenn man Bayern 2 sich anguckt, im KFC Uerdingen sich anguckt und so weiter, wo wir halt nach 2-0 oder halt nach 1-3 noch gewonnen haben, muss man halt so eine Mentalität irgendwie wieder auf den Platz bekommen. Und das fehlt unter Torsten Frings fehlte das halt komplett.
Das ist hundertprozentig wahr.
Ja, Standards waren auch wieder schwach, wenn wir dann mal die paar hatten sozusagen, war, ja, diesmal hatten wir sogar die guten und schwachen Standards sozusagen in einem Spiel, das ist ja auch nicht so schlecht, aber oder besser gesagt, ist doch sehr schlecht. Ja, und dann fiel halt das 3-0 oder das 0-3 in der 71. Minute. Auch Meppen hat sich da den Ball wieder selber so ein bisschen reingelegt, also Einwurf Meppen, war dann Ballverlust direkt und ja, Korte, der den Ball halt, wahrscheinlich, wenn es nicht 0-2 steht, macht man so ein Tor auch nicht. Das war richtig stark herausgespielt und stark abgeschlossen. Und ja, wie gesagt, das Spiel war nach dem 0-2 halt schon durch. Aber jetzt war es halt auch offiziell durch.
Ja, also nicht mal mehr sagen wir mal so, da war nicht mal mehr die Hoffnung für Make-up da, ne? Dass du jetzt irgendwie sagst, vielleicht kriegst du noch das 2-1 rein, damit die Tordifferenz eventuell noch ein bisschen korrigiert wird oder so. Da war halt nicht mal mehr.
Stimmt, ja. Tordifferenz ist auch ein großes Thema noch.
Ja. Weil die bei uns, wir haben die schlechteste der Liga. Ich meine, immerhin haben wir mal wieder irgendwas der Liga, aber das halt immer so weit unten angesiedelt sein muss, weiß ich ja nicht.
Ja, ist so. Ja, Ted Tatamusch kam noch rein für Bure, hat man ihm auch noch mal ein paar Minuten gegönnt. Oh. Ja, war halt auch blass natürlich. Aber
das war schon das meiste, was du von ihm erwähnen konntest.
Ja, aber was willst man auch sagen? Er hat genauso viel in 10 Minuten geleistet. Wie Bure in 80 Minuten, aber ja. Bure hat ja wesentlich noch eine Torchance gehabt oder zwei. Ja. Aber Tatamusch, ja, keine Ahnung, ob man ihn bringen musste, weiß ich nicht, aber hat man halt gemacht, um das sechste Kontingent auszuschöpfen.
Ja, da wird kein
Sinn halt, gelegen zu haben.
Ja, vielleicht hat man einfach auf dieses Glückstor gehofft, weißt du, dass jetzt ist sein...
Ja, ein langer Ball, der heute irgendwie mal in den Strafraum kommt, der ist ja ein bisschen größer, ja, kann sein. Ja,
fertig macht, man weiß es nicht.
Naja. Ja. Ja, das war das Spiel dann. Dann war halt die Stimmung ganz schön im Keller. Also die Stimmung gegen Torsten Frings im Umfeld war ja nie gut, sagen wir es mal so. Nee. Der Saisonstart war schon schwach auf jeden Fall, wo man halt auch die Interviews und so da sich immer angehört hat und wo er dann irgendwie viele Phrasen von sich gegeben hat und ja, individuelle Fehler hat man halt in den ersten paar Spielen immer sehr, sehr häufig gehört.
Ja, das hat er diesmal ja auch wieder gelassen in seinem Interview.
Ja.
Das halt also auch wieder etwas verklärend war, sein Interview. Also dieses, ja, wir kommen gut rein in der ersten Halbzeit, die erste Halbzeit gehört irgendwie ein bisschen uns und so. Sitzt dann denkst du, was erzählt der Mann da? Ich weiß nicht, ob der Magenta ein anderes Spiel anmacht oder so. Also manchmal. Ja,
zum Teil hat er ja da auch recht. Also die ersten.
Ja, aber er verschönigt es schon sehr.
Ja, was mich halt immer stört an seinen Interviews, ist, dass er halt immer den Fehler beim Verein SV Meppen immer so gesucht hat. Wegen, als wir zum Beispiel das allererste Spiel gegen 1860 halt 3-1 verloren haben, hat er gesagt, ja, ich habe sofort von Anfang an gesagt, 1860 ist halt ein Aufstiegskandidat und da ist klar, dass wir dann scheiße sind, so nach dem Motto, ne?
Ja, wir sind halt nur der SV Meppen, ne?
Genau.
Nur der SV Meppen.
Ja, genau. Und jetzt nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel hat er halt auch gesagt, ja, Wien-Wiesbaden, Spitzenteam und so, wir als Abstiegskandidat von Nummer 1, alle Trainer hättest du fragen können, wir sind Abstiegskandidat Nummer 1 gewesen, wo ich mir denke, Alter, du guckst auf die Meppen ist jetzt ja schon etablierter Drittligist, ne? Das ist schon klar. Ich meine, dass wir halt niemals oben mitspielen werden in den Gedanken der Trainer, ist schon klar. Aber dass dann wirklich alle Trainer sagen, ja, also Meppen, Trümmerverein, also die sind sofort weg.
Mal abgesehen
davon. Ist halt schon hart übertrieben und dadurch rückt er sich immer in so ein gutes Licht, wo er dann immer sagt, Alter, ich habe den erst von Meppen übernommen, was erwartet ihr denn? Was soll das denn hier? Wir sind nicht Letzter, das ist doch schon mal gut.
Genau,
ich übertreibe jetzt bewusst extra so ein
bisschen. Ja, genau, weil ich das halt auch Bullshit finde, denn da frage ich mich auch, was denn sein Anspruch als Trainer irgendwie ist, wenn du halt drei Viertel der Saison durch hast und dann immer noch da stehst, ja, wir sind halt nur erst von Meppen, was erwartet ihr so ungefähr? Wobei du dann doch einfach denkst, okay, wenn draußen alle sagen, Alter, SV Meppen, das sind eh die Klotzköppe, ja, dann ist doch mein Anspruch als Trainer zu sagen, und jetzt zeige ich es euch erst richtig. Da kann ja, ich doch nicht am 32. Spieltag da immer noch stehen und sagen, ja, was, wir sind halt nur der SV Meppen und ist klar, dass die geiler sind als wir. Nein, du musst halt dann irgendwie sagen können, so, und wir haben es halt der Hälfte dieser Liga schon gezeigt.
Ja.
Das interessiert ihn gar nicht.
Oh. Nee, er versucht immer, sich in so gutes Licht zu rücken, habe ich immer so das Gefühl.
Ja.
Und das tut mir halt ein bisschen weh, weil gerade wenn man über den Verein, wo man halt Cheftrainer ist, so schlecht immer spricht und sich halt immer versucht, selber irgendwie gut darzustellen und nicht halt sich vor die Mannschaft schützen stellt. Gut, du musst natürlich sagen, wenn sie scheiße gespielt haben, ne, das ist klar. Dann muss er halt aber auch versuchen zu analysieren, vielleicht auch schon im ersten Interview, ist vielleicht nicht so einfach, aber gut, das sollte der Cheftrainer halt mit sich bringen, wenn man da ein bisschen renommierter ist, dann muss man halt auch sagen, ja, alles klar, wir haben dieses Spiel halt so und so verloren, weil das halt nicht funktioniert hat. Und sowas kommt halt immer nicht. Und dann heißt es immer nur, ja, wir waren halt nicht geil genug auf Tore, wir haben halt individuelle Fehler, die sind halt Spitzenteam, bla, und sowas halt alles. Ne? Ich musste immer dran denken, ich höre auch den Magdeburg-Podcast ja ab und zu mal, als Thomas Hossmann da Trainer war. Und da haben die beiden sich halt immer verständlicherweise darüber aufgeregt, in Anführungsstrichen, dass er immer nur mit Phrasen arbeitet und nicht irgendwie taktisch da versucht, irgendwas zu erklären, warum es dann halt mal nicht klappt und was wir jetzt ändern müssen, was jetzt passieren muss, damit das nächste Spiel halt nicht verloren geht oder gewonnen wird oder sowas. Ja, und das ist bei Thorsten Frings halt leider ganz genauso. Ich glaube halt auch, sagen ja auch viele, dass er echt nur ein netter, sympathischer Typ ist und das glaube ich ihm auch, das glaube ich auch wohl. Das Problem ist halt...
Ja, aber das macht er auch nicht halt uneigennützig, sage ich jetzt mal. Ne? Also jetzt auch, wenn ich ja einfach daran denke, dieses Statement, dass er da ja auch gestern von sich aus noch gepostet hat, so von wegen, dass das irgendwie alles überraschend für ihn war, aber er wünscht irgendwie dann alles Gute und trotz schwieriger Saisonbedingungen ist man trotzdem auf Klassenerhalt und also auf dem Kurs, den man angepeilt hat und sowas alles. Ich meine, dass du da gerade auf Messerschneide rumläufst, ja, und dann halt noch sagst, ey, wir sind doch voll im Kurs, ja, und dann aber sagst, aber hey, ich wünsche euch alles Tutti und keine Ahnung was, ja klar, der, genau wie du gesagt hast, der versucht sich da in einem sehr guten Licht dastehen zu lassen. Und reflektiert halt immer noch nicht, dass da jetzt vielleicht mal steht, vielleicht haben Mannschaft und ich nicht gut zusammengefunden oder wie auch immer. Ne? Das ist ein bisschen traurig, aber gut, die Geschichte, ich glaube, die, um es mal hart zu sagen, ich könnte mir wohl vorstellen, dass zumindest was den Profifußball angeht, die Trainer-Ära Thorsten Frings vorerst mal wieder vorbei ist.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ist, glaube ich, auch jemand eher, der wirklich ein paar Jahre noch als Co-Trainer arbeiten muss. Und wahrscheinlich will er das nicht, das kann ich auch verstehen, aber gefühlt strahlt er für mich auch nicht aus, so ein Cheftrainer zu sein. Weißt du, an der Linie, am Anfang der Saison war es ja wirklich extrem schlimm, es wurde immer ein bisschen besser sozusagen, wo man denkt, okay, er peitscht die Jungs, versucht die Jungs anzupeitschen und so. Manchmal hat es ja auch geklappt, dass man aus der Halbzeit ein bisschen besser rausgekommen ist, aber irgendwie, wenn man ihn da sieht, mit den Händen in den Taschen und so und mit dem gesenkten Kopf und so, denke ich mir so, boah, Alter, ja, da habe ich als Spiel halt auch nicht so Bock, jetzt irgendwie noch den Arsch aufzureißen.
Genau, der strahlt von sich aus schon nichts aus. Der strahlt von sich keine Power aus, sondern genau wie du gesagt hast, steht da halt immer so Luffy rum und klar brüllt er dann halt auch mal und hat einen richtigen Antrieb gefunden in der Zwischenzeit mal. Aber das war dann halt auch immer wieder schnell verflogen und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und ich habe auch so ein bisschen bei all dem, was gestern auch geschrieben und hinterher getickert wurde, habe ich irgendwie so aus den Zeilen auch so ein bisschen herausgelesen, da ja unser jetziger und auch unter Neiter Co-Trainer Mario Neumann erstmal die Mannschaft jetzt übernimmt. Vermeintlich ja sogar nur übers Wochenende, das werden wir ja sehen. Dass da halt von Mario die Einflüsse überhaupt nicht gewollt waren. Ja, egal was er so erzählen hatte. Genau, weil du gesagt hast, er ist jetzt Cheftrainer, er setzt da so ein bisschen sein Ding durch, er will seine eigene Geschichte machen. Wahrscheinlich lässt er sich von Björn Müller oder hat sich von Björn Müller schon noch einiges sagen lassen. Hm. Aber dass du dann halt auf so eine Mannschaft zugehst, die halt unter einem funktionierenden System Neidhardt/Neumann funktioniert hat, ja, oder gut gearbeitet hat, und dann hingehst und sagst, so, ich ziehe jetzt hier, und so, wie gesagt, so klang es für mich halt aus dem, was ich aus den Zeilen lesen konnte, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und was ihr damals gemacht habt, interessiert mich nicht mehr. Das fände ich halt auch schon so ein bisschen sehr fraglich, denn man muss ja sich bei so einer Mannschaft auch mal immer so ein bisschen auch erzählen lassen, so, pass mal auf, und die funktionieren halt nach Schema XY, ja.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also man weiß ja auch über die Einflüsse von Mario Neumann bei Neidhardt hat ja nicht so viel, ehrlich gesagt.
Der wird die Spielidee ja auch gehabt haben, ne? Also da wird ja die gleiche Spielidee auf jeden Fall nach 7 Jahren oder 5 Jahren gemeinsamer Arbeit irgendwann in beiden Köpfen verankert gewesen sein.
Ja, Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich kann Marius' nur Rolle weder bei Christian noch bei Thorsten halt irgendwie einschätzen. Mhm. Ich weiß nicht, Norman-Hype ist ja extrem vorhanden halt auch im Umfeld. Ich finde ihn auch sympathisch, immer in seinen Interviews fahr man halt so, er ist halt auch so ein sympathischer Typ wie Thorsten, so rüberkommt, aber er ist halt irgendwie mehr Emsländer sozusagen, weißt du, der ist ein bisschen so ein derberer Typ und so, und den hört man auch gerne, der haut auch mal dazwischen so, das finde ich super, vielleicht ist das genau das, was die Mannschaft jetzt halt auch braucht.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Natürlich, ja, das werden wir jetzt sehen gegen Ingolstadt. Ich meine, gut, Ingolstadt ist ja
das heißt, Team der Liga. Das ist natürlich das dicke Paket, das er jetzt zu tragen hat. Du kriegst jetzt, also stellen wir jetzt mal zurück, ob Montag jetzt tatsächlich ein neuer Trainer vorgestellt wird oder nicht. Auf jeden Fall steht eine englische Woche vor dir. Im Zweifelsfall musst du erstmal als Interimstrainer planen. Und da stehen halt natürlich drei dicke Klötze vor dir mit Ingolstadt, Magdeburg und Rostock. Ne? Ja. Und das ist ein so dickes Brett. Und du übernimmst eine Mannschaft, die gerade nicht gut funktioniert. Ja, und jetzt willst du halt irgendwie beweisen, okay, da können wir jetzt auch Punkte rausholen. Das wird eine harte Nummer. Wobei ich tatsächlich guter Dinge bin, dass wir da ein paar Pünktchen mit rausnehmen aus dieser Woche, komischerweise.
Ja. Ja, ich weiß nicht, also ja, dieses dicke Paket, wie du es schön genannt hast, das finde ich gut, dass man das jetzt nicht vielleicht dem neuen Trainer direkt aufbürdet.
Ja gut, klar, dann hast du direkt wieder einen Makel, ne?
Ja, ich fand es ja auch interessant, Ronny Maul hat ja auch noch ein Interview gegeben, der hatte ja auch gesagt, da hatte ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ja, ist logisch, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, der muss ja erst noch auch Corona-Testungen haben, der muss 2 Tage, glaube ich, oder 2 Tests irgendwie gemacht haben und dann kann er erst auf der Bank und so, das heißt, also vor dem Ingolstadt-Spiel wäre es ja zeittechnisch auch gar nicht möglich ist. Wenn man jetzt einen hätte, quasi, also heute ist Donnerstag, das heißt, er wird morgen sozusagen vorgestellt, würde es für Sonntag, glaube ich, nicht mehr reichen, weil die Corona-Tests sind ja nicht so.
5 Tage muss ja auseinander sein, ne?
Weiß ich nicht, genau. Ja. Ich hatte jetzt irgendwie 3 Tage und einen negativen Test musst du irgendwie vorweisen oder so. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht reicht auch ein negativer Test, aber den kriegst du ja halt nicht von heute auf morgen, weil es ja halt kein Schnelltest ist, sondern dieser PCR-Test und so weiter. Von daher zeichnerisch nicht möglich. Montag werden oder bis zum Mittwoch ist Magdeburg, genau. Bis zum Mittwoch könnte halt ein neuer Trainer da sein. Bin mal gespannt. Ich würde halt mir wünschen, ist halt die Frage, was will auch Mario, ne? Ist Mario jemand, der sagt, ich übernehme die 3 Spiele, alles gut? Man hat ja 15 Tage Zeit, ab gestern sozusagen, ab Trainerentlassung, um einen neuen Nachfolger zu finden, weil Mario Neumann hat ja nicht die Trainerlizenz, die Profilizenz, A-Lizenz, ist das dann, glaube ich, sondern dann hast du halt 15 Tage Zeit, jemanden zu suchen und ja, dann ist halt man könnte halt die englische Woche quasi komplett nutzen, wenn man das möchte, ja. Aber wahrscheinlich, wenn man einen hat, setzt man ihn auch dahin, wenn es zeitlich verpasst.
Ich denke auch schon, dass es halt nicht so ganz unbedacht ist. Also der Kündigungszeitpunkt wird ja mit Sicherheit auch so gewählt sein, dass du halt mit einem neuen Trainer auflaufen kannst. Du wirst ja nicht Gefahr laufen, dass du in 15 Tagen da stehst und sagst, wir haben übrigens keinen, deswegen heben wir die Beurlaubung auf. Das wird ja auf jeden Fall nicht passieren.
Unser neuer Cheftrainer, Thorsten Frings.
Ja, der neue Alte. Das wird ja nicht passieren. Man wird sich ja schon garantiert Gedanken gemacht haben und vermutlich noch keine Tinte unter einen Vertrag gesetzt haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das eigentlich soweit schon zumindest telefonisch fix ist.
Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht telefonisch fix. Also ich schätze mal, man wird schon sich umgehört haben und so weiter. Vielleicht fängt man jetzt an, Gespräche zu führen sozusagen. Man weiß ja nicht, wie viele Leute man an der Hand hat, sozusagen. Also das ist ja, muss man mal gucken.
Ja, ich meine, letzten Endes musst du dann halt auch jemanden haben, der Bock hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Es ist ja jetzt auch nicht ganz einfach zu sagen, ja, wir sind leider nur der SV Meppen, jetzt stehen wir auch noch ziemlich weit unten, ja, und wir brauchen jemanden.
Das ist Nummer 1.
Ja, richtig. Und wir brauchen jetzt dringend einen, der uns noch ein bisschen den Arsch rettet in den nächsten 6 Spielen. 6 Spiele sind es noch, ne? 6?
7. 7? Jetzt haben wir englische Woche und danach haben wir 3 Spiele. 4 Spiele noch.
Okay, also, 7.
Ja. Ja, ich wollte da auf Neumann noch sagen, ob Neumann halt jemand ist, der halt von sich aus sagt, alles klar, ich komme damit klar, jetzt 3 Spiele und diesen Druck sozusagen, das ist ja auch was vielleicht nicht so einfach für jemand, der halt 7 Jahre oder 5 Jahre Co-Trainer war, etwas ja, präsenter in der Öffentlichkeit zu sein, Interviews zu geben müssen. Ja. So, vielleicht hat er sich bewusst halt immer für die Co-Trainer-Rolle entschieden und hat dann gesagt, boah, ich übernehme das, klar, interimsweise, aber das ist mir zu viel. Ich möchte bitte, dass wenn so schnell wie möglich abgelöst werden, das können wir halt nur spekulieren, aber ich schätze ihn halt eigentlich so stark ein, dass er halt diese englische Woche auf jeden Fall sich aufbürden lässt sozusagen.
Ich meine, der Rückenwind hat er genug, zumindest aus der Fanszene, ne?
Das absolut. Es gibt ja keinen, der ihn nicht mag, glaube ich. Nö. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Fans ihm die Kompetenz geben, sozusagen halt ein guter Trainer zu sein, aber sympathisch, und er hat sich das auch verdient, dass er halt von den Fans anerkannt ist, auf jeden Fall.
Und ich gönne ihm auch vollen Erfolg.
Ihm und dem SV Meppen und uns.
Ja, definitiv, definitiv.
Ja, aber wenn man sich mal nämlich anguckt, wie was nach dieser englischen Woche, kommt, also haben wir jetzt ja schon oft genug gesagt, Ingolstadt, stärkstes Heimteam, dann Magdeburg, formstärkstes Team Deutschlands, glaube ich, im Moment. Ui, aus 6 Spielen 5 Siege und ein Unentschieden geholt, also das gibt es im
Deutschen Profifußball. Müssen auch mal wieder einen Knick kriegen, ne? Also.
Ja, das ist auch unser Vorteil. Wir sind ja Aufbaugegner. Und wenn einer gerade schon komplett aufgebaut ist,
dann können wir
vielleicht auch abbauen. Hilft uns das. Da sind wir der Abbaugegner.
Jo.
Und halt danach Hansa Rostock. Hansa Rostock, starkes Team. Also Ingolstadt zweiter, heimstärkstes Team, sagt ihr ja. Dann Magdeburg kommt ja zu uns, ne, ins schöne Emsland-Stadion.
Und dann müssen wir ins Ostseestadion, ne?
Ja, eben. Ja.
Ah, da habe ich auch schon dreckige Punkte mitgenommen.
Nein. Wir haben doch in Rostock 2-0 gewonnen. Das heißt, haben wir 2 Heimspiele danach. Muss ja dann eigentlich.
Okay.
Ja, das ist ja alles so wegen Corona und so. Dann weiß man ja schon nicht mehr, wann man wie wo gespielt hat. Aber Tatsache, wir haben 2 Heimspiele immerhin. Also wir müssen nur noch nach Bayern, was ja nicht so unser Pflaster ist. und dann haben wir 2 Heimspiele. Das ist doch interessant. Dann ist es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es für einen Trainer einfacher ist, wenn man ein Heimspiel hat. Also für Neumann jetzt, ne? Für ihn so, ja. Persönlich jetzt. Ja. Keine Ahnung. Nee, aber gut, dann bin ich jetzt ein bisschen optimistischer tatsächlich. Das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. Aber Ingolstadt, schwierig. Alles 3 schwierige Spiele. Und dann hast du halt 4 Spiele, die in Anführungsstrichen machbarer sind. Ne? Das Spiel nach Rostock ist halt in Zwickau. Dann spielst du zu Hause gegen Lübeck, in Saarbrücken und zu Hause gegen Duisburg. Das sind halt 4 Spiele.
Das sind eigentlich 12 Punkte.
Ja, genau.
Ja, musst du eigentlich mal so hart sagen, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also Duisburg halt gerade auch im Aufwind, spielerisch stark. Lübeck, 4 Punkte in 2 Spielen geholt. Also jetzt gegen Kaiserslautern unentschieden gespielt.
Okay, da aber auch halt der Vorteil, dass es das drittletzte Saisonspiel ist. Wenn da vielleicht die Nicht-Abstiegszone schon zu weit aus der Hand gleitet, dann.
Ja. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, die haben gegen Bayern jetzt zweimal, die haben 3-2 gegen Bayern gewonnen, haben halt 1-2 zurückgelegen und 2-1, haben nur 3-2 gewonnen. Gegen Kaiserslautern 1-2 geführt und 1-1 noch kassiert. Trotzdem 4 Punkte aus 2 Spielen. Formtendenz, würde ich sagen, geht auch eher nach oben. Deswegen ist das kein so sicherer Sieg. Saarbrücken, nein, vielleicht schon gerettet, da könnten dann halt, dass die nur Halbgas fahren. Und halt Zwickau, weiß ich nicht. Zwickau kann ich halt 0 einschätzen.
Ja, da ist noch eine Rechnung auf.
Ja, gut. Von mir aus, wenn das hilft, gerne.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass das so ein bisschen
Zwickau, Ich überlege gerade, Zwickau war ja die letzten Jahre eigentlich so ein bisschen unser Lieblingsgegner immer. Da haben wir ja, glaube ich, in der ersten Saison halt 4-0 und dann höchsten Drittligasieg zu dem Zeitpunkt geholt und so weiter. Ich kann mich noch an ein Auswärtsspiel erinnern, was wir irgendwie 2-0 zurückgelegen haben und dann noch 2-2 gespielt haben und sowas. Gut, diese Saison war halt scheiße, weil wir halt das eine Spiel verloren haben. Ja, aber muss man mal gucken. Das ist halt so ein 50-50-Ding. Ja, und ich habe mir jetzt halt aufgeschrieben, wie wir halt nicht wie wir die Spiele jetzt erfolgreich bestreiten, aber wie ich mir halt wünsche, dass wir halt gegen Ingolstadt, Magdeburg und Rostock halt irgendwie Punkte mitnehmen. Und zwar ist ja unser Ding, dass wir halt, wenn wir mal irgendwie einzeln in Führung gehen, dass wir das Ding ja auch gerne mal nach Hause schaukeln können. Wenn man sich mal, also wir haben ja eine kuriose Bilanz, die ja wirklich absurd ist, wenn man sich das mal anguckt. Also wir haben die zweitmeisten Niederlagen, wir haben die zweitmeisten Gegentore, wir haben die wenigst geschossenen Tore und wir haben die schlechteste Tordifferenz. Und das sind ja alles so Sachen, wo man, wenn man das jetzt so hört, würde man sagen, alles klar, wir müssen eigentlich Da wir nur die zweitmeisten Niederlagen haben, müssen wir wahrscheinlich Vorletzter oder Drittletzter sein, so nach dem Ding. Und guckst dir das so an und denkst, ja, 15. okay. Ja, wir sind 3 Punkte überm Strich, also theoretisch 2, will ich jetzt einfach mal sagen. Weil die Tordifferenz uns dann natürlich dann unter den Strich hauen würde. Ja, aber wir haben halt auch relativ viele Siege geholt, also sehr, sehr wenige Unentschieden, 3 Stück, die wenigsten der Liga, und halt 11 Siege. Das ist halt, so viel hat Zwickau zum Beispiel auf Platz 10. Und da denkt man sich auch, oder Türkgücü auf Platz 8 hat auch 11 Siege. Und da denkst du also, okay, wo kommen denn die ganzen Siege her? Und wenn man sich aber auch mal, man muss ja immer gucken, wie entstehen Siege und wie entstehen Niederlagen, ne? Und wir haben ja halt relativ viele 0-0-Siege zum Beispiel auch nach der Corona-Pause geholt. 2-0 gegen Mannheim, 2-0 gegen Rostock, 2-0 gegen Lübeck und 0-0 gegen Magdeburg zwar, aber hat auch kein Gegentor, 2-0 gewonnen gegen Ingolstadt. Das waren ja halt so Sachen, da sind wir halt, Magdeburg ausgenommen, mal 1-0 in Führung gegangen und haben dann irgendwie noch ein zweites Tor gemacht. Wenn man jetzt Ingolstadt sich anguckt, das 1-0 richtig stark von Tanku in der 4. Minute, das 2-0 ein paar Minuten später halt auch ein langer Ball, der durchgerutscht ist. Und ja, Waldhof Mannheim, ein direkter Freistoß von Amin und dann halt nach einem Standardentor. Rostock, auch 1-0, weiß ich nicht mehr ganz genau, und das 2-0 halt in der 95. Minute. Lübeck auch glücklich 1-0 in Führung gegangen, da aber spielerisch überlegen gewesen und das Ding dann halt ja locker nach Hause gefahren sozusagen.
Ja.
Aber ja, das ist halt unser Ding. Wir müssen halt irgendwie in Führung gehen. Und die meisten Führungen diese Saison und auch die meisten Spiele diese Saison sind halt ja durch so extrem Glück geprägt, dass wir halt nicht sagen können, ja, hier, das ist der Knotenlöser gewesen, so wie wir es die letzten Jahre immer hatten. Knotenlöser letzte Saison.
Wir haben uns ja überall gesucht und gehofft, dass er das dann irgendwann mal ist, aber bisher war es nicht. Ja, genau.
Wir sind so inkonstant in unserer Leistung. Ich vergleiche unsere 4. Saison jetzt gerne auch immer mit unserer 2. Saison, wo wir halt auch relativ lange, relativ viele Spiele verloren haben, wo wir auch unterm Strich standen, lange Zeit Letzter waren und so. Da hattest du halt auch so Spiele, die halt unglücklich gelaufen sind, gegen Uerdingen 3-2 verloren, wo du halt ja geführt hast auch und dann in der 95. Minute dann das Gegentor kriegst, dann hast du Rostock 3-1 verloren, den Wiesbaden 3-0 verloren, da kommt ein Déjà-vu hoch. Ja. Aber das waren auch so Spiele, die ich dann geguckt habe und auch wusste nach dem 2-0, das ist jetzt wahrscheinlich vorbei oder nach dem 1-0 schon, aber irgendwie haben wir uns halt irgendwie rausgekämpft. Aber hier, Würzburger Kickers, 2-1 in der Lage mit 2 Toren in der Nachspielzeit, also 1 in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit und der 2. Halbzeit. Dann Groß Asbach nach dem Spieltag, am 12. Spieltag waren wir Letzter, glaube ich, dann danach auch in der Nachspielzeit gewesen. Alles so Gegentore, Halle 2-1 verloren, Karlsruhe 3-2 verloren und sowas alles. Das sind alles so Sachen, wo du dann unten drin warst. Allerdings wurde es halt besser. Also es war halt in der, wir standen zur Hinrunde unterm Strich. Wir waren, glaube ich, 8. oder so. Und die Rückrunde war dann wieder richtig stark. Dann haben wir, der Knotenlöser waren diese Saison 22. bis 25. Spieltag. Es waren 4 Siege in Folge. 3-2 Sieg, an den wir uns alle gerne erinnern, wo wir 2-0 zurückgelegt haben bis zur 84. Minute und dann noch 3-2 gewonnen haben. 1-2 oder 2-1 Sieg in Aalen. 3-0 gegen Energie Cottbus und 2-0 Sieg gegen Rostock. Das war halt, ab dem 25. Spieltag war dann halt klar, jo, hier geht, wir gehen nicht mehr runter, wir gehen nicht runter, was halt wirklich, ja, wo man wirklich rechnen musste, zwischenzeitlich. Haben uns aber da immer wieder rausgekämpft. Und ja, deswegen hatten wir relativ früh im Vergleich zu dieser Saison halt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Und ja, deswegen muss man einfach sagen, diese Knotenlöser, die gab es halt diese Saison nicht. Du hast jetzt halt zum Beispiel das Spiel, das 2-0 gegen Ingolstadt gehabt, was man dachte, jo, alles klar, die hätten jetzt Erster werden können und wir haben es denen vermasselt, Geilomat, aber das sind alle Siege, aus denen kannst du kein Selbstvertrauen tanken sozusagen. Ich bin ja jemand, der, ich sag's ja immer wieder gerne, ich mag ein gutes Defensivspiel, ist für mich auch schön anzusehen. Ne? Aber wenn du halt nach 23 Minuten 2-0 führst, oder nach 15 Minuten, wie auch immer, ist ja, Zeitpunkt ist nicht so wichtig, aber wenn du über eine Halbzeit quasi alles so verteidigen musst, im eigenen Strafraum stehst mit 10 Mann und die Bälle nur rausklopst oder halt auch gute Defensivaufgaben hast, dann ziehst du daraus halt einfach irgendwie kein Selbstvertrauen. Und das ist halt unser Problem gewesen, dass wir dann halt nicht 2-0 gegen Ingolstadt gewinnen und dann das nächste Spiel halt den Gegner halt aus dem Stadion schießen, weil wir sagen, jo, alles klar, ja, wir haben jetzt hier das Spitzenteam geschlagen und so weiter. Nee, wir haben dann gesagt, jo, wir hatten Erik im Tor und haben das gut wegverteidigt und hatten halt irgendwie 2 Tore gemacht. Und ich glaube halt auch, dass jemand wie Thorsten Frings dann halt da nicht helfen konnte und sagen, jo, geiles Spiel gemacht, wir die Mannschaft dann halt irgendwie heiß gemacht aufs nächste Spiel, so von wegen, wir sind jetzt hier der Favoritenkiller oder was auch immer. Und das war halt so ein bisschen Problem halt, dass es dann halt auch immer wieder so Niederschläge und Rückschläge und so gab. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel, wenn wir gegen Zwickau verloren haben, gegen Türkgücü 4-1 verloren, also in der Hinrunde jetzt alles noch, war halt schwierig. Die Rückrunde ist sowieso ein krasses Ding, wo wir dann, oder sagen wir dieses Jahr besser gesagt, weil durch die verschobenen Spiele ist es halt immer schwierig, aber dann verlierst du halt in Bayern 2-0, gegen Duisburg 1-0, wo du halt auch wirklich einfach scheiße spielst, ne, und da ja, einfach kein vernünftiger, erkennbarer, keine Entwicklung zu sehen ist, weißt du, wenn du dir auch jetzt zum Beispiel die Siege anguckst, guckst du dir das 1-0 gegen Saarbrücken an, hätte man auch früh ein Gegentor kriegen können und hast dann 1-0 gewonnen durch den Standard.
Glücklich,
ja, absolut. Das 3-2 gegen Unterhaching, ne? Hast du 1-0 zurückgelegen, hast dann auch ein 2-2 noch gekriegt, hast trotzdem 3-2 gewonnen. Denkst du so, geil, danach hast du ja dann auch, danach hast du dann auch gegen Halle gewonnen. Da waren wir so ein bisschen im Aufwind gefühlt, oder dachten wir, aber irgendwas stimmt ja halt irgendwie nicht, weil gut, 2-2 gegen Kaiserslautern, ich weiß noch, wie wir gesagt haben, dann, jo, Punkt nehmen wir gerne mit, alles gut, wir haben ja die Punkte davor geholt, so, und dann kam halt 0-4 gegen Dresden, 1-0 Niederlage gegen Köln und so, und dann kamen halt diese ganzen 0-Spiele auch, die du halt 0 verloren hast, du hast ja nicht irgendwie es geschafft, ein Tor zu machen, wenn du mal zurückliegst und so weiter. Du hast ja, dazwischen hast du noch Spiele gewonnen, Mannheim und Bayern 2, Siege waren da ja auch noch da, allerdings verdammt normal, das waren alles Tore zum Beispiel auch, die nach Standards gefallen sind. Ose und Puttkamer haben da die Tore gemacht. Ja, sowas ist halt nicht dienlich fürs Selbstvertrauen. Das ist halt wirklich ein Problem. Und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen fehlt. Im Trainerteam, Trainergespann von Björn Müller, Thorsten Frings.
Ja,
Neumann kann man da auch nicht rausrechnen, weil er auch Co-Trainer war.
Ja, richtig. Aber da ist die Frage halt, inwieweit er Impact hat oder ob er, oder ob er einfach nur Erfüller war.
Abgenickt hat, das Training geleitet, ja.
Ja, ich habe übrigens gerade aus unserer Lokalpresse hier noch einen Artikel gezogen, der morgen erscheinen wird, wo es halt auch um dieses Thema
Brandheiße News.
Also wir können uns wohl mit dem Gedanken sehr deutlich anfreunden, dass am Montag ein neuer Trainer präsentiert wird. Das ist auf jeden Fall der feste Wille von Ronny Maul und Heiner Beckmann. Das konnte ich jetzt gerade herauslesen. Es wird ein komplett anderer Trainertyp sein, was ich schon mal sehr begrüße. Das haben wir deutlich diskutiert.
Wenn man jetzt noch einen Thorsten Frings dahinstellt, ist das klar, dass das nichts bringt.
Nee, genau. Aber also das ist schon gut zu lesen gewesen. Und man möchte sogar, also man könnte sich vorstellen, einen Feuerwehrmann dahinzustellen für den Rest der Saison. Aber man plant beim SV lieber langfristig. So. Mhm. Und wenn da einer kommt, der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt und sagt, jo, Meppen, das ist mein Verein, hier unterzeichne ich, Krämer, dann ist das vielleicht schon ganz okay.
Aber wollen wir noch über Trainer spekulieren?
Das können wir machen, ja. Dann hau mal erst eben raus.
Nee, du hast schon den ersten rausgehauen. Also Stefan Krämer ist mein absoluter Wunschkandidat. Auf jeden Fall. Weil er ist halt jemand, der grundsympathisch ist. Das hat man ja in den Magenta-Interviews immer gerne rausgehört, wie er sich da eigentlich immer ruhig geblieben ist über seine Situation sozusagen, wie das da halt alles gelaufen ist in Uerdingen. Jeder weiß ja genau, der das hier hört, was da so abgeht oder abgegangen ist in Uerdingen, wo dann mit Spielen in Düsseldorf, in Lotte jetzt, kein Geld für irgendwas da, kein Schnittprogramm, die Spieler müssen nicht das Wasser kaufen und so, aber wie gesagt, das weiß ja schon jeder. Und diese emotionalen Interviews, die er da auch geführt hat und dass er sich halt auch immer vor die Mannschaft gestellt hat, was ich halt auch wichtig finde, sondern verunsicherte Mannschaft, bringt es halt nicht zu sagen, ja, wir waren halt scheiße, weil die anderen halt alle um Aufstieg mitspielen auf einmal, gegen die wir verloren haben. Ja, und da muss man dann halt sagen, so ein Typ
könnte ist halt auch ein Trainertyp, der gut zu Meppen passen würde, meiner Meinung nach.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, und hat ja auch uns 4-0 geschlagen sozusagen. Heißt, er kann wahrscheinlich auch seine Spielweise auf den Gegner halt einstellen. Und das sehe ich auch als
wäre diese Saison neu, glaube ich.
Ja, ist so. Wir haben ja nur einen. Wir haben 2 Systeme eigentlich gefahren diese Saison. Wir haben das erste System gefahren. Wir spielen einfach so weiter wie letztes Jahr. Irgendein Stürmer wird sich wohl herauskristallisieren. Hat nicht so gut funktioniert.
Nee.
Dann hatten wir diese, ich sag mal, Post-Corona-Phase.
Ja, wo die anderen haben spielen lassen.
Genau. Ja, wie gesagt, muss jetzt für Uerdingen auch für Ingolstadt auch das Spiel, das Ziel sein, auf jeden Fall. Dass wir halt mental uns so darauf einstellen, dass wir schon 1-0 führen, dass wir halt auch von mir aus halt mit 10 Mann hinten verteidigen. Ich sehe keine andere Möglichkeit, wie wir das Spiel irgendwie gewinnen.
Ich würde sagen, wie wir die Punkte holen, ist mir egal.
Ein Punkt oder mehr holen.
Auf die Tordifferenz können wir uns am Ende der Saison nicht verlassen, deswegen ist jeder Punkt Gold wert. Und wenn du die dann halt alle dreckig in Anführungsstrichen 1-0 holst, dann ist mir das nur recht.
Ja, und gegen Ingolstadt reicht mir auch irgendwie 0-0. Das kann ruhig Antifußball sein. Im Moment will ich keinen schönen Fußball sehen. Ich will da nur irgendwie Punkte.
Ich will was Zählbares, ja.
Ich will einfach in dieser Liga bleiben, verdammt nochmal. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Abstieg, gerade in die Regionalliga Nord. Ja. Es ist ja, die dritte Liga ist ja so ein Ding. Also du steigst in die dritte Liga ab, wenn du Zweiter bist, der zweiten Bundesliga bist, dann kommst du halt relativ schlecht wieder hoch. Sieht man ja an Ingolstadt. Die spielen zwar oben mit, aber guckst dir Magdeburg und Kaiserslautern an.
Genau.
Genau, das sind alles so Sachen. Oder hier, man kann ja gerne auch Paderborn mal mit reinnehmen. Die sind ja abgestiegen aus der zweiten Liga, sind dann halt theoretisch abgestiegen in der Saison, wo 1860 abgestiegen ist, aus der zweiten allerdings in die vierte Liga.
Ja.
Und deswegen halt konnten die sich noch retten sozusagen. Und dann sind sie halt hochgegangen irgendwann, weil da halt viel, viel ging. Und dann auch in die Bundesliga, alles verrückt, diese Geschichte in Paderborn. Aber die dritte Liga ist halt so, du steigst in sie ab, dann macht sie dich fertig und du steigst aus ihr ab,
dann bist kommst du komplett wieder rein.
Ja, genau, dann bist du fertig.
Ja, das ist halt so ein Türsteher da.
Ja, gerade wenn du halt Regionalliga Nord ist halt, ja, jetzt auch, da ja nicht gespielt wird, wegen Corona und so, sind die ja aufgeteilt und so, wie das alles sowieso nächstes Jahr aussieht, will ich mir gar nicht vorstellen. Und dann, wenn die jetzt gar nicht spielen wegen Corona die erste Zeit, dann sehen wir halt erstmal keinen Fußball mehr in Meppen. Und was ist dann los? Ich weiß ja nicht. Ich brauche meine Drogen. Und wenn ich keinen Meppen sehe, dann gehe ich kaputt. Gut, dann hänge ich mich vorher lieber, glaube ich.
Aber ja, ich wenn du halt, unbedingt Drittliga Fußballfan sein willst, dann kannst du wieder Osnabrück-Fan sein. Ja,
das wäre aber noch ein größerer Niederschlag jetzt. Gibt sich Osnabrück alle Mühe, endlich wieder ein Derby gegen Meppen zu haben und wir schaffen es nicht, in der dritten Liga zu bleiben.
Wir schaffen es nicht, diesen Wunsch zu erfüllen. Aber also, ich hoffe, dass da halt jemand alles dran setzt. Was mich schon mal sehr glücklich gemacht hat, ist aber auf jeden Fall, dass die Info, dass Pele Wollitz auf gar keinen Fall nach Meppen kommt.
Ja,
das ist ja indirekt schon quasi bestätigt worden durch unseren Finanzvorstand über Facebook.
Fand ich auch sehr schön, ja. Das ist der echte Facebook-Account, da muss er da
wieder vorziehen. Das habe ich nicht kontrolliert, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, wenn er so vehement an Nein schreibt, dann beruhigt mich das in dem Augenblick.
Absolut. Wenn Pele Wollitz wirklich unser Trainer werden sollte, weiß ich nicht, wie ich diesen Podcast weiterführen soll, dann weiß ich auf jeden Fall auch, dass ich austrete aus der Mitgliedschaft des SV Meppen. Natürlich werde ich immer noch Fan bleiben, weil der Verein steht über allem, aber man muss dem Verein halt zeigen, was, wenn man unzufrieden mit so einer Situation ist. Und Pele Wollitz ist halt nicht jemand, den ich da sehen will. Und das ist halt, ja. Naja, aber genau, Pele Wollitz war ja auch Thema in den Medien. Ich habe ja auch gedacht, weißt du, Liga 3 Online hat ja dann auch das jetzt bestätigt quasi, was du jetzt sagst. Also, dass in kürzester Zeit ja schon ein Trainer vorgestellt werden soll, womit ich ja nicht gerechnet habe. Meine Meinung war halt wirklich, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, der große Rucksack, den bürgt man erstmal Mario auf.
Deswegen war mir auch wichtig, als ich die Anzeige gerade gesehen habe, dass wir die nochmal eben mit reinnehmen, dass wir doch mal mehr am Puls der Zeit sind, als dass wir wieder überholt werden mit unserem
Podcast. Nein. Wenn der Podcast hochgeladen ist, dann ist Pele Wollitz schon Trainer, sage ich. In Osnabrück allerdings. Ja, dass man halt die englische Woche halt komplett Mario durchlaufen lässt, weil in der englischen Woche jemanden den neuen Trainer vorzustellen, ist ja auch immer, also ist ungewöhnlich auf jeden Fall, ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, aber wie gesagt, ungewöhnlich. Und da hätte man Mario halt die Chance gegeben, sich über 3 Spiele halt, ja, als Trainer halt zeigen zu können, als Cheftrainer. Wie gesagt, wenn er das halt nicht will, ne, dann müssen wir halt den Trainer dann voll dann melden, wann er halt.
Wäre ja vielleicht sonst halt auch eine interessante Möglichkeit gewesen, wenn du sagst, wir präsentieren nur einen Feuerwehrmann nach der englischen Woche. Vielleicht hätte Mario ja dann Blut geleckt und hätte sich dann auf den Weg gemacht, doch noch den Fußballlehrer einzustudieren.
Ja, ich glaube,
wäre vielleicht auch nicht die beste Lösung gewesen.
Ja, ich glaube auch, Mario weiß schon ganz genau, was er will. Ja. Und wenn er halt nicht Profi-Fußballtrainer sein möchte, dann ist das halt sein gutes Recht und auch alles richtig.
Absolut, absolut. Das, ich will ihn jetzt in keine Position zwängen.
Nein. Ich glaube, wenn er da jetzt schon richtig Bock drauf gehabt hätte, dann hätte er das zusammen mit Neidhardt wohl gemacht, denke ich.
Ja, könnte auch wahr sein, ja.
Der ist jetzt 5 Jahre hier, oder? Wann ist er hier? 2016? Jahre, 2016 ist er?
Ja, okay. Ja, der ist ja zwei Jahre nach Neidhardt dazugekommen oder sowas irgendwie. Oder so,
ne? Ja, ist er, glaube ich, schon 6 Jahre da, oder?
Ja, 6 Jahre sind auf jeden Fall noch nicht rum.
Ja, auf jeden Fall lang genug da, lang genug mit Neidhardt, hat alle Höhen sozusagen mitgemacht mit Neidhardt, jetzt die Tiefen mit Frings. Was aber nicht böse jetzt gegen Frings sein soll. Ne? Also ich gönne ihm ehrlich gesagt noch, dass er noch einen Trainerjob findet. Er muss aber nur den Verein finden, der zu ihm passt, verdammt nochmal. Das ist halt jetzt mit. Also
vielleicht, ohne das auch zu
böse, ist
es aber vielleicht auch besser, wenn er erst, wie du gesagt hast, entweder als Co-Trainer fungiert oder vielleicht sich unterklassig nochmal ranwagt.
Unterklassig ist ein gutes Stichwort, weil ich habe heute ja auch den Audiobeweis noch gehört. Die haben dann auch gesagt, dass er die dritte Liga vielleicht falsch eingeschätzt hat, so ein bisschen, ja, dass er sich da leicht entwickeln kann und so ein bisschen außerhalb. Er hat ja auch, ich habe mal einen Podcast gehört, wo er, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber irgendwer, die war im Dezember 2019 oder so, also noch relativ zeitig quasi, wo er dann darüber gesprochen hat, so von wegen, ja, seine, dass er dann halt auch viel im Ausland war und so, weil er halt, und wenn er sich Spiele angeguckt hat, damit er halt nicht sofort erkannt wird und so, alles, also dass er halt, ja, sich halt vorbereitet, ohne halt, ja, gesehen zu werden quasi. Nur Torsten Frings, Interviews und was auch immer und dann steht das in der Presse oder so.
Kurzhaarfrisur würde ihm schon helfen.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, und dann haben Audiobeweis gesagt, die dritte Liga ist halt nicht, das wo ist, man sich entwickeln kann.
Das ist ein Haifischbecken,
ja. Kann man Profifußball durch Magenta halt auch und halt durch die ganzen, die Entwicklung, die dritte Liga jetzt halt auch nimmt, durch die Vermarktung und so, ist das halt, bist du halt präsent in Deutschland und zwar immer. Und ja, wenn du das dann halt unterschätzt, dann ist das halt schwierig. Da musst du halt wirklich in die Regionalliga gehen.
Richtig.
Und das könnte der richtige Weg sein. Es gibt ja auch viele Traditionsvereine in der Regionalliga deutschlandweit. Das ist ja alles kein Problem. Und vielleicht ist ihm das zu klein, aber dieser Entwicklungsschritt in der dritten Liga ist halt schwierig. Der SV Meppen hat das unterschätzt, denke ich mal. Torsten Frings hat das unterschätzt. Und so ist das nun mal.
So wie der Brass gerade da ist, vielleicht sucht Essen demnächst ja wieder.
Ja, das wäre interessant. Ja, ich habe gehört, er geht zu Uerdingen.
Ah, toll.
Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch mal mehrere Trainer uns
auslassen? Ein Name, der sehr laut noch gefallen ist, über den ich halt wenig sagen kann, ist Stefan Emmerling.
Ja, ich konnte mit dem Namen auch nichts anfangen. Dann geguckt, Rot-Weiß Erfurt. Genau, Emden ist er jetzt, genau.
Ja.
Rot-Weiß Erfurt war halt seine Drittligastation. Der kennt sich einfach mit Abstiegskampf aus, weil er ist mit Erfurt abgestiegen. Allerdings war Erfurt...
Was nicht das Schönste ist, um es mitzubringen nach Meppen.
Nee, ist richtig. Allerdings muss man dazu auch sagen, Erfurt ist in dieser Saison halt durch eine Insolvenz gegangen. Das war halt unsere erste Drittligasaison, weißt du? Da war Erfurt halt. Da ist Erfurt abgestiegen als letzter. Gut, wenn man sich die Punkte anguckt, sagt man, okay, selbst wenn man die 9 Punkte draufrechnet, werden sie auch abgestiegen. Allerdings macht so eine Insolvenz ja immer was mit einem Verein und wer weiß, wie die Saison so verlaufen wird. Die haben die Saisons davor immer ganz gut gespielt, hatte ich so im Kopf. Auch in der guten Zeit war Stefan Emmerling, glaube ich, da. Genau, jetzt Kickers Emden. Ich glaube, der hat auch viele so Nachwuchsteams. Köln 2 war er, glaube ich, hat da gearbeitet und so weiter. Im Artikel von Markus Höhner für Sport 1 hat er geschrieben, das wäre ein guter Typ und Wenn Markus Höhner sagt, dann bin ich auf jeden Fall schon mal dabei. Weil ich den Namen ja halt auch nicht einschätzen konnte. Als ich zum ersten Mal halt gelesen habe, Stefan Emmerling und Kickers Emden, habe ich gedacht, boah, ey, okay, jetzt nimmt man halt wirklich aus der Schublade, die am nächsten dran ist, sozusagen.
Ja, dann ein Name, der auch noch viel gefallen ist, ist Ismail Atalan.
Ja.
Auch ein 41-Jähriger gerade auch noch.
Also ein junger
Sack.
Ja, weiß nicht. Also Ismail Atalan bin ich skeptischer. Also bei Stefan Emmerling war ich auch sehr skeptisch, weil ich mit dem Namen halt nichts nicht zuordnen kannte. Und da habe ich mir seinen Punkteschnitt angeguckt, wie er so war auf transfermarkt.de und dachte so, war keine Ahnung. Ismail Atalan, also wir nehmen ja immer gerne Spieler aus Lotte. Jetzt kommen auch noch die Trainer hinzu, wenn das so wäre. In Lotte hat er, glaube ich, seinen Glückserfolg gehabt, ob das jetzt wirklich sein Verdienst war. Also na klar, muss man sagen, ist jetzt nicht, dass das halt ihm so zugefallen ist. Das wird er auch stark mitgearbeitet haben und so weiter. Alles gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er auch schon Trainer von Luca Frankulic, ich weiß es aber gar nicht mehr, kann auch, weil ich kann mich noch entsinnen, dass Lotte halt Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal rausgehauen
hat. Passt zeitlich, glaube ich wohl.
Ja, ich bin nicht
100%. War ja 15 bis 17 auch schon Trainer in Lotte.
Ja, ja, könnte passen auf jeden Fall, weil ich meine nämlich, dass die Saison vor unserem Aufstieg, die war, wo Lotte auch aufgestiegen war, war das nicht so?
Mhm.
Ich meine, die haben doch auch gegen Waldhof Mannheim die Relegation
gewonnen, genau.
In einer Phase, in der jeder gegen Waldhof Mannheim die Relegation gewinnt.
Ja, bis heute noch eigentlich fast
alle. Ja, man musste ja extra die Relegation abschaffen, damit der Waldhof Mannheim
es immer
aufsteigen darf. Ja, genau. Ja, aber ich meine, die waren nämlich irgendwie mal auch dann in der dritten Liga relativ weit oben, sind dann, glaube ich, in DFB-Pokal gegen Dortmund ausgeschieden und haben aber Leverkusen im Elfmeterschießen rausgehauen und Tankulic hat den entscheidenden Elfmeter geschossen.
Hm.
Das hatte ich noch so im Kopf. Das kann man sich auf YouTube übrigens nochmal angucken. Das habe ich mir dann, da habe ich das nämlich gesehen. Ich habe da nur gesehen, Lotte gegen Leverkusen. Habe gedacht, oh, Lotte gibt es ja gar nicht. Die gibt es auch noch sozusagen. Und dann gucke ich, okay, vor so und so vielen Jahren DFB-Pokal, habe ich gedacht, okay, Elfmeterschießen guckt man ja sowieso mal gerne mal an. Und da habe ich gedacht, okay, guckst du mal rein. Da habe ich gesehen, oh, Tankulic macht das entscheidende Tor. Schönes Ding. Hat auch schönes Elfmetertor gemacht. Also wenn wir noch jemanden brauchen, er kann auch ruhig die Elfmeter schießen.
Ja.
Wobei, ja, das kriegt Buri ja noch ganz gut hin. Das, ja, aber Atalan, ein bisschen abgeschwiffen, war ja bei Halle, hat da gefühlt
nix
gesehen. 6 Spiele gemacht und 7 verloren. Und ja, deswegen soll da auch so menschlich ein schwieriger Typ sein, soll ja auch verbrannte Erde hinterlassen haben. Das sind alles so Sachen, die ich nur vom Hörensagen kriege, weil so tief stecke ich bei Halle.
Wäre auf jeden Fall ein anderer Trainertyp.
Ein Arschloch, ja, gut, ob das jetzt sinnvoller ist. Da weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ach, war der nicht auch in Münster, Atalan?
Giebenbeck habe ich hier jetzt gerade noch gelesen.
Okay, den hatte ich gar nicht gelesen. Ich hatte halt noch, es gibt halt so, die immer im Gespräch sind. Zorniger hatte ich noch so im Kopf gehabt oder gehört sozusagen. Ich glaube, ich auch jemand, der schon ewig nicht mehr irgendwie Trainerjob, ich muss ihn mal eben separat googeln, weil ich weiß, dass der bei Leipzig mal war. Oh ja, vereinslos, ist schon mal gut auf jeden Fall. Aber ja, Leipzig eigentlich sozusagen sein Ding. Und genau, bei Stuttgart war er und ist da relativ sang- und klanglos halt untergegangen quasi, weil er da wirklich sehr kurz war. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand gerne nach Meppen kommt. Oh, Groß Asbach war auch interessant. Ja, okay, eher im Süden beheimatet.
Wenn der Name, der natürlich so in Fankreisen wieder laut wird, genauso wie Thorsten Frings, ist halt Daniel Stendel. Ist auch noch immer vereinslos, aber das heißt ja auch nichts.
Ja, bevor wir zu Stendel kommen, ich muss mal gucken. Okay, Ismail Atala war nicht bei Münster. Alles klar. Daniel Stendel, ja. Ja, ich keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich kenne ihn halt nicht. Ist ja eine Meppener Legende angeblich, der, glaube ich, die meisten Tore geschossen hat, als wir abgestiegen sind. kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nur halt, dass er halt in England lange Trainer war, glaube ich, in der zweiten englischen Liga. Und
ja, man weiß
es nicht. Also ich glaube, gehaltstechnisch auch.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, ich spreche jetzt mal für dich mit, für uns beide wäre es, glaube ich, schon die positivste Überraschung, wenn tatsächlich ein Herr Krämer käme. Ich glaube, das wäre gerade unser beider Favorit, unser beider Wunschkandidat, der halt vielleicht auch noch einigermaßen realistisch ist.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so realistisch ist. Ich meine, so eine ähnliche Situation hatten wir in der dritten Liga dieses Jahr ja schon, wo Köln Dotschev entlassen hat und Tag später war er dann beim MSV Duisburg unter Vertrag. Krämer traue ich das halt auch zu, dass der den KFC so ein bisschen im Herzen trägt. Ich habe da heute was zugelesen, was mir halt die Stimmung, was mir sozusagen das ein bisschen, dass ich nicht mehr so optimistisch war, dass es Krämer jetzt wird. Er gesagt hat, der trägt den KFC bestimmt noch so ein bisschen im Herzen und dann mit Meppen, nach Meppen zu gehen, oder auch also die Mannschaft im Herzen, ne, den ganzen Trümmerverein. Schönen Gruß nochmal an Funk aus 05, ne? Ja, das sind die ganz großen Leidtragenden dieses Chaos-Clubs, weißt du?
Ja.
Also die beiden Jungs, wenn man sich die anhört und wie die über den KFC sprechen, da denkt man so, ich gönne den eigentlich
da nur das ist Beste, halt noch den Verein. Viel klassische Liebe drin, ne? Und
ja, ist
das, was der Verein
drin, nicht hat. Das ist Traditionsverein, ja, genau, und dieses ganze Umfeld und so, das ist halt so schwierig und ich gucke mir das jetzt auch mit Krämer an und denke mir so, ey, wenn ich einem Verein den Abstieg jetzt gönne, dann ist es der KFC. gut, ich, mir ist scheißegal, welche vier Vereine absteigen, außer wir sind's, ne? Das richtig. Ist halt, das ist klar, aber jetzt nach der Krämer-Entlassung denke ich mir so, boah, der Verein hat's aber auch verdient. Deswegen, ja. Und wenn die beiden Jungs, die sprechen immer über den KFC, wirklich sehr, sehr positiv, ist schon lange keine Folge übrigens mehr gekommen, also wenn ihr das hört, Jungs, muss man wieder ran, aber gut, da ist wahrscheinlich
ist jeder Tag ist auch ein bisschen hoch, ne?
Ja.
Und, kann nicht jeder ja. so standhaft sein wie wir.
Ja, das stimmt. Ja, und deswegen glaube ich, dass er die Mannschaft noch im Herzen trägt und dann mit Meppen den Todesstoß zu versetzen, weiß ich nicht, ob das so einfach ist für ihn.
Und Business ist Business, ne? Das muss man halt auch sehen.
Ja, ja gut, wenn man das so sieht, dann kann er den Verein, wie Thorsten Frings jetzt ja wahrscheinlich auch machen wird, dass man den Verein, den Vertrag einfach aussitzt. Ne? Ja. Ist ja dann auch immer noch der bestbezahlte Job, wenn man nur zu Hause sitzt, dann, wenn man Fußballtrainer als Fußballtrainer beurteilt ist. Ja. Außer man findet halt was Neues und ob man jetzt die Ruhe, die man jetzt als ein Stefan Krämer sich auch mal verdient hat, nach den unruhigen Jahren in Uerdingen vielleicht auch mal so ein bisschen Abstand zum ganzen Thema zu gewinnen, könnte ich auch halt verstehen.
Definitiv.
Und ja, also ich, Krämer wäre richtig geil, aber ja.
Ja,
also ich kann es mir jetzt nicht mehr so ganz vorstellen.
Wir können auf jeden Fall festhalten, wenn Ronny Maul und Heiner Beckmann recht behalten, dann werden wir schon in der nächsten Folge unseres wunderschönen Podcasts über den neuen Trainer sprechen und ihn auch vielleicht etwas genauer beleuchten. Ich weiß nicht, wenn du jetzt nicht noch irgendwie einen Megakandidaten aus dem Hut zauberst, würde ich ob der fortgeschrittenen Zeit vielleicht gen Ende kommen.
Wahrscheinlich fällt mir, wenn wir den Podcast aufgehört haben, noch der
Instant fällt dir dann der Trainer ein, der es wird. Ne? Aber
wahrscheinlich, wenn wir auf Stopp gedrückt haben, dann wird der Trainer vorgestellt.
Ja. Lothar Matthäus.
Oh Gott. Ja, das ist sozusagen Pele Wollitz, nur halt in schlimmer.
Ja.
Noch schlimmer.
Ja.
Ja. Nee, mal abwarten. Also es werden spannende Tage, Wochen.
Und so. Eine Sache muss gönne ich erstmal Herrn Neumann den Sieg am Wochenende. Den genau. Sieg, den verdammten Sieg. Und ich hoffe, dass die Mannschaft sich den Arsch für Mario einfach aufreißt. Nicht für uns.
Genau.
Reißt ihn euch für Mario auf.
Genau, er ist die erste Sau, der da steht. Genau, ja. Er ist die erste Sau, die da steht. Er hat auch schon, ich habe es heute gelesen, irgendwie war es in NOZ oder so, keine Ahnung, dass er auch gerne mal jetzt unkonventionelle Entscheidungen treffen will oder so. Also da gibt es keinen Rücksicht auf Verluste mehr oder irgendwie sowas hatte ich gelesen. Finde ich super. Also ich bin mal gespannt, wie die Aufstellung aussehen wird. Das
ich auch.
Thema. Also ist ja jetzt vor dem oder nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel habe ich mir aufgeschrieben, gerne wieder so gegen Bayern 2, gerne auch mit Düker, ne? Als Mann hinter Tanku quasi. Jetzt wurde er für Tanku ausgewechselt. Aber ich möchte jetzt gerne mal Tanku und Düker sehen. Ich habe mir ja sonst immer gewünscht, Düker und einen Stürmer zusammen zu sehen. Ja, Bure nach der Leistung halt, habe ich mir gedacht, ja, alles klar, brauche erstmal wieder eine Pause, deswegen Tankulic gerne wieder vorne und dahinter Düker. Und ich bin mal gespannt, was Mario so zaubern wird. Vielleicht auch mal ein komplett anderes System.
Ja.
Ist ja auch nicht schlimm, also es funktioniert halt einfach nicht so, wie wir spielen.
Genau, deswegen, also er ist frei im Prinzip. Er kann auch das machen, was er möchte. Schlimmer kann es nicht werden.
Ja, ist richtig. Ja, und deswegen hoffe ich einfach mal, dass da jetzt der Impuls gesetzt wird.
Ja.
Hast du eigentlich, da fällt mir ein, bevor wir jetzt den Podcast werden, hast du was von Ose gehört, ob der fit ist?
Nein, leider kann ich da nichts
sagen. Das ist mir jetzt nur spontan jetzt eingefallen. Meniskusquetschung, Knorpelquetschung, irgendwie sowas hat er ja gehabt. Im Lauftraining war er halt vor dem Wien-Wiesbaden, ja, auf jeden Fall gute Besserung. Vor dem Wien-Wiesbaden-Spiel hieß es nur, man will kein Risiko eingehen, er befindet sich im Lauftraining. Ja, das war am Donnerstag, wo diese Meldung kam, letzte Woche, also vor einer Woche quasi, ist jetzt die Frage, ob es jetzt geht. Wäre halt auch ein wichtiger Punkt, der zurückkommt.
Richtig.
Jo. Zum Abschluss bleibt uns, möchte ich aber trotzdem auch noch sagen, alles Gute trotzdem an Thorsten Frings.
Ja.
Es tut mir natürlich leid, dass das halt nicht geklappt hat, gerade auch für mich als Fan. Tut es auch leid. Es tut mir für ihn leid, es tut mir für den Verein leid. Es hat halt nicht sollen sein. Es ist halt insgesamt schwierig gelaufen. Wir haben heute auch ab und zu mal etwas schlecht über ihn gesprochen, vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht, das will ich nicht sagen. Das kam halt so ein bisschen aus den Emotionen heraus.
Ja, natürlich, da ist halt natürlich auf unserer Seite auch sehr viel Frust dabei. Das muss man halt auch nicht
lassen. Ist halt noch schwierig,
weißt du, wenn... Vielleicht, wir werden ja natürlich wie sonst so üblich auch einen Saison-Recap haben.
Ja, ja, absolut.
Wenn das halt alles noch gut ausgeht, dann wird es vielleicht auch noch mal ein paar versöhnlichere Worte geben. Das könnte ich mir auch schon vorstellen, so ist es nicht. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch noch mal einen großen Respekt aussprechen an Heiner Beckmann, Ronny Maul und den gesamten sportlichen Vorstand da, dass man tatsächlich die Reißleine noch gezogen hat und gesehen hat, okay, so kann es nicht weiter funktionieren. Wir müssen einen neuen Weg beschreiten, der uns jetzt vielleicht noch eben den Arsch rettet. Und die Cojones zu haben,
ja,
mein Respekt.
Ja, es ist ja schon schwierig, die Entscheidung gewesen, gerade auch wenn man 7 Jahre Neidhardt hatte, sozusagen, wo man ja auch sich das Image aufgebaut hat, dass wir ein Verein sind, der den Trainer nicht entlässt, sozusagen, oder halt ja nicht voreilig entlässt. Gut, das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Man hat sich auch in schweren Zeiten hinter Thorsten Frings gestellt, musste jetzt aber halt das Wohl des Vereins, wie wir es auch im letzten Podcast gesagt haben, über Thorsten, das Wohl des Vereins, über die Entscheidung, einen Trainer nicht entlassen, sozusagen auch mal stellen. Und dann und
über die Finanzen im Zweifelsfall auch mal in dem Augenblick.
Genau, muss man einfach sagen, okay, der Verein steht über allem, haben wir ja auch gesagt, ist ja auch in Ordnung. Ich habe das halt auch gesagt, allerdings hatte ich dann halt noch gesagt, dass man dann auch am Trainer festhält, aber wir haben es ja auch schon gesagt. Wir wurden als besser belehrt. Ich bin da auch nicht böse drum, dass Thorsten Frings jetzt weg ist, sozusagen. Nee. Man muss halt alles versuchen, und das war halt die letzte Patrone, wie man jetzt auch immer so schön hört in Medien.
Wir sind ja letztendlich auch immer im Optimismus gegenüber dem SV Meppen und auch unserem Trainer, auch sofern, wir kritisieren natürlich trotzdem, aber wir sind trotzdem immer Optimismus gewillt und versuchen das auch in unserem Podcast auszustrahlen. Und da sind wir mal auch fair und ehrlich, das wurde von Folge zu Folge auch gerade für den Bereich des Trainers immer schwieriger, da noch irgendwelche positiven Worte zu finden. Und deswegen ist es halt auch so ein Stück weit Erleichterung. Macht uns den Job auch so ein bisschen einfacher.
Den Job, genau. Das ist auch so das Fass, was ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat. Ich hatte nach Türkgücü halt auch noch die Hoffnung, dass es wieder besser werden kann, weil es hat ja öfter mal funktioniert hat. Das Wiesbaden-Spiel hat mir einfach gezeigt, es wird nicht besser. Dann noch die Interviews, die dann halt von Thorsten Frings gegeben wurden. Auch immer so dieses sich klein machen und so weiter. Und wir stehen doch über dem Strich, das wollt ihr dann alle. Ja, das ist ein Punkt, den man sich angucken kann, aber man muss sich auch angucken, vielleicht ist das Torverhältnis. Sau viele Niederlagen, schlechteste Abwehr quasi. Schlechtesten Sturm. Ja, genau. Das sind auch alles Sachen, die man angucken muss. Mit diesen Sachen, die wir alle aufgezählt haben, steht man normalerweise.
Du musst halt gucken, was du für Niederlagen hattest im Vergleich zu dem, was du an Siegen eingezogen hast. Ne? Immer so Ach und Krach Siege im Vergleich zu 4-0.
Ja, ist halt so. Das zeigt es ja auch. Wenn man ein Torverhältnis von minus 19 hat und viele Siege, muss man halt sagen, es gab halt viele Klatschen. Das ist klar. Richtig. Das ist immer so. Und das muss man dann alles differenzieren. Betrachten, ne? Hat den Verein immer als wichtigstes im Ober oder immer im Blick sozusagen, und dann muss halt ein Thorsten Frings, der halt dann im Endeffekt halt die einzige Position ist, die man halt noch ändern kann, und dann nimmt man das halt. Es kann natürlich jetzt sein, dass es noch schlimmer wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Wollen wir auch nicht hoffen. Nee. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt ein Impuls kommt. Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht. Ich hoffe, sie zeigt ein anderes Gesicht. Ich hoffe, sie reißt sich den Arsch für Mario auf, wie du vorhin ganz genau sagtest. Genau. Und halt für den Verein. Wir wollen alle Profifußball in der dritten Liga noch sehen. Auch,
wir wollen ja in Hoffnung, dass wir gemeinsam nächstes Jahr die dritte Liga zusammen wieder im Stadion feiern können.
Absolut, genau. Ein Abstieg, ohne dass wir da sozusagen einen Anteil dran hatten, also die Mannschaft zu pushen. Also gut, es gibt ja die Fanaktionen und so, aber im Stadion zu sein, so richtig, das tut schon weh, und so einen Abstieg will niemand. Vier werden absteigen, das ist leider Fakt. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht einer davon sind.
So ist es. Schönes Schlusswort im Prinzip.
Würde ich auch sagen.
Okay.
Gut, dann
war es das für heute, und dann hören wir uns nach dem erfolgreichen Sieg gegen Ingolstadt. Ich schaue jetzt nochmal Optimismus raus.
Ja, wann die Folge aufgenommen wird, wissen wir nicht genau. Englische Woche und so.
Ja, ich denke, die versuchen wir noch, also spätestens Dienstag noch irgendwie fertig zu kitten, dass sie Mittwoch noch hoch ist, würde ich sagen.
Boah, Druck, heftiger Druck. Ja,
wenn tatsächlich,
der Meppner kann gut unter Druck.
Ja, wenn tatsächlich Montag ein neuer Trainer vorgestellt wird, dann möchte ich das besprechen, bevor wir das nächste Spiel haben.
Machen wir, alles klar, gut. Egal, Dienstag neue Folge, Ingolstadt-Sieg wird besprochen, und hauen Sie rein.
So läuft's. Bis dann.
Ciao.